Herzlich willkommen zum Triathlon Chat 167. Und heute ist, wie sagen wir immer, Nils, so eine Folge da. Da ist alles dabei. Von Erziehungspodcast, bisschen Training, bisschen Tipps, bisschen Inspiration, die wir von außen bekommen haben, die wir auf uns bezogen haben und darüber diskutiert haben. Also ich tue mich schwer, ein Thema heute drüber zu setzen.
Live-Coaching ist es.
Ich würde sagen,
das war so ein Live-Coaching heute. Also es war, ich habe es ja, glaube ich,
auch im Podcast gesagt. Oh, da müssen wir so einen Link noch dran machen, so zur persönlichen Beratung hier jetzt. Sign up für ein Webinar.
Nee, das gibt's nicht. Nee, aber ich hab's, glaube ich, im Podcast gesagt, oder wir haben, als wir die Aufnahme beendet haben, haben wir darüber gesprochen, dass der letzte Podcast war ja so ein bisschen so ein Recap von 2025 und das war jetzt so ein bisschen so ein Ausblick, was man sich vornehmen kann. Es ging auch viel um Vorsätze und sowas alles, aber ja, lass es gar nicht mehr lange.
So ein reinschlittern ins Jahr. Lass uns in die Werbung schlittern und danach in den Podcast.
Das passt jetzt, weil ja auch gerade eine Schneekatastrophe ist, deswegen läuft das. Schlittern wir in die Werbung.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Verspätet in den Podcast gestartet, weil man konnte es überall in den Nachrichten lesen. Im Norden in Hamburg wütet Schneechaos, der Blizzard. Und Nils, hier sind's muckelige 7 Grad. Der Wind geht, also es kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Wind gerade, aber der geht auch noch, hält sich noch vollkommen in Grenzen hier. Und du hast direkt gesagt, wir müssen später aufnehmen, Schule fällt aus bei Caspi und ich muss hier irgendwie noch alles organisieren. Und dann habe ich noch gedacht, hey, gut, dass du in Norwegen warst, du kannst trotzdem laufen gehen, du hast Spikes. Die brauchst du in Hamburg. Die haben sich dreifach ausgezahlt, jetzt schon.
Absolut, du kannst dir auch gar nicht vorstellen, wie viele mich schon gefragt haben, welche das sind.
Wir hätten die noch schnell in den Online-Shop packen müssen. Shit.
Die gibt es tatsächlich. Witzigerweise hat genau das Modell, Bunert kennst du ja wahrscheinlich auch, die Laufläden ja. In NRW. Und die haben genau dieses Ding gepostet, wo ich dachte so, hey, das kennst du doch.
Geil.
Und jetzt ist der Wahnsinn Realität geworden. Also hier liegt wesentlich mehr Schnee als in Norwegen. Wobei, als wir weggeflogen sind, da war da ja auch so ein klein bisschen Schneechaos. Deswegen gehe ich davon aus, dass da jetzt auch mehr ist. Und heute tatsächlich, also die Schule ist nicht ausgefallen, es wurde freigestellt. Du kannst dir vorstellen, wie mein Sohn damit umgeht. Du kannst morgen zur Schule kommen, aber du musst nicht. Und wie sich dann bei uns diese Option, dass der Wecker nicht um 6:30 klingelt, auswirkt, sondern erst um 7:30. Deswegen war die Entscheidung ganz, ganz schnell gefallen, dass Kasper heute zu Hause bleibt. Aber ehrlich gesagt, wenn man jetzt rausguckt, ist es schon so, dass du denkst, es gibt überhaupt keinen Grund, dass die Schule ausgefallen ist. Also es ist halt ein leichter Schneefall. Wobei, wir haben hier schon, das ist echt krass. Also die eine Stelle, die ist halt tatsächlich so, dass da der Schnee nicht weggeweht wird, auch nicht runterfällt. Und ich würde sagen, da liegt jetzt tatsächlich schon einen halben Meter Schnee.
Oh, krass.
Also
Nils,
wir haben auch schon überlegt.
Gibt es im Stadtpark schon Langlaufläufen? Vielleicht ist das nochmal ein Zeichen und noch ein Versuch. Du kannst nochmal.
Nein.
Weil da gibt es keine Hügel. Weißt du, da ist alles flach. Da, das ist nochmal deine Chance.
An den Elbhängen wird schon Abfahrtsski gefahren. Oder wie es heißt, nee, wie ist, das hat doch einer kommentiert, Alpin. Da wird schon Alpin gefahren und Snowboard. Die ballern
und
wirklich.
Wie lange ist die Abfahrt? 3 Sekunden oder 2?
Es kommt drauf an, wie gut du den Schwung kannst. Also wenn du lange Schwünge machst, dann kommst du wahrscheinlich auf 10 oder 12 Sekunden. Wenn du Schuss fährst, bist du noch 6 Sekunden. Und du musst ja gut bremsen können, sonst landest du in der Elbe. Also das ist schon, nee, wir haben ja auch so ein paar Rodelberge und so. Das ist schon ganz witzig. Aber da wird dir halt einfach wieder bewusst, wie wenig wir in Norddeutschland auf Schnee eingestellt sind. Wahrscheinlich haben die Hälfte der Autos auch noch Sommerreifen drauf, deswegen geht natürlich gar nichts. Aber es ist tatsächlich auch so, also wir haben auch überlegt, ob wir Graveln fahren können. Und das könntest du nicht, weil halt teilweise wirklich auch Eis unter dem Schnee ist und das siehst du natürlich nicht. Ne? Und also auch laufen, wir sind am Dienstag gerannt, heute wollte ich eigentlich auch wieder laufen gehen, wenn es nicht zu schlimm wird. Ich glaube, der Wind, der wird dann schon irgendwann nochmal so ein bisschen zunehmen, aber momentan ist es halt überhaupt nicht schlimm. Aber die Stadt Hamburg oder der Norden ist überfordert mit den Schneemassen. Aber wir haben auch wirklich deutlich mehr als ihr. Also soll heute
hier
auch
ist nichts mehr. Hier ist gar nichts mehr. Heute Nacht hat es geregnet. Hier ist kein bisschen mehr weiß. Gestern war ich eine Runde laufen. Da waren noch so stellenweise. Da war es auch nervig, weil da, wo noch Schnee lag, der war auch so festgetreten. Und weil es halt -3, -4 Grad war nachts,
exakt,
war der halt
exakt so,
richtig,
so ist es hier.
Richtig vereist und festgetreten. Aber das hat sich jetzt quasi mit der Nacht erledigt. Und heute Morgen waren hier schöne 7 Grad. Also ich wäre jetzt bereit für Frühling.
Nee, bei uns soll tatsächlich jetzt die ganzen, und also nur Minusgrade sein. Also ich glaube, das nächste Mal Plusgrade sind irgendwie in 10 Tagen und dann geht es ja schon fast nach Fuerteventura, wo wir uns dann ja auch endlich wieder sehen.
Ja, ein Tag oder 2 Tage, ne?
Ja, ein Tag.
Ah, das haben wir echt schlecht geplant. Muss
nee,
man
ein
sagen
Ride gehen. Können wir... Wenn
ein 200er machen wir zusammen, oder?
Ja. dann nehmen wir noch Aki mit, der sich gerade in Kolumbien vorbereitet, der gerade ein Höhentrainingslager macht.
Ja, genau.
Dann bin ich krank, wenn das Camp losgeht bei mir.
dann hast du auch keinen Stress mehr. Dann kannst du Coachy spielen, stellst dich an die Laufstrecke und an Becken ran und hast einfach keinen Stress mehr, dass du noch irgendwie selber zu viel machen musst, weißt du? Dann ist es durch.
Exakt.
Dann genau ist es Ding, du bist müde, du fühlst dich gut, das ist erledigt.
Ich bin jetzt sogar schon 2-mal auf der Rolle gefahren. Das erste Mal tatsächlich.
Das habe ich mich gestern gefragt. Ich habe mich, als ich das gelesen habe mit dem Schneechaos, habe ich mich gefragt, setzt Görke sich auf die Rolle? Gut, dass du es ansprichst, das wollte ich hier ansprechen. Und bist du einfach locker gefahren oder bist du im Programm gefahren?
Nee, also Programm natürlich ja, weil sonst wird es zu langweilig. Also ich finde wirklich Rolle, das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, ist so stundenlang bei einer Intensität auf der Rolle sitzen. Und ich finde, es gibt ja auch gar keine Notwendigkeit, es sei denn, es ist wirklich so ein Shakeout-Ride oder man hat einen Long Run gemacht und will sich dann die Beine locker fahren, dann haut man sich irgendwie, dann könnte ich mir sogar vorstellen, Podcast zu hören, weil normalerweise höre ich ja immer nur Musik auf der Rolle. Weil Podcast, finde ich, muss man sich, hängt natürlich immer davon ab, was für einen Podcast man hört, aber meistens höre ich Podcasts, wo man sich schon ein bisschen konzentrieren muss. Also anders als unser wahrscheinlich. Oder so, wenn wir eine gute Ausgabe haben. Wenn wir eine gute Ausgabe haben.
Vielleicht musst du einfach mal dann unser nochmal hören auf der Rolle. Dann ist es einfach nur als Zeitvertreib.
Naja, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, was ich ja nicht glauben kann, dass du wirklich noch nie, obwohl du hast die ja geschnitten, lange Zeit.
Ja.
Deswegen hörst du sie ja nochmal. Weil wir hatten ja letztens die Diskussion, dass du noch nie wieder in einen Podcast reingehört hast. Und das habe ich anfangs schon gemacht, einfach mal, um so ein Gefühl zu bekommen, wie sich das anhört. Also ich habe jetzt auch noch keinen Podcast von uns durchgehört. So selbstverliebt bin ich dann doch nicht. Aber was ich ganz spannend finde, ist ja wirklich, wenn man Gäste hat oder jetzt auch die Episode, die wir Weihnachten ausgeblendet haben mit Chor, den könnte ich mir zum Beispiel auch nochmal anhören, weil ich da, also ich weiß natürlich, was die zwei erzählt haben.
Aber das ist bei mir auch so. Den werde ich mir auch nochmal reinziehen, wenn wieder im Trainingsplan das Heat-Training auftaucht, nur um sich diese Infos nochmal wieder so in den Kopf zu rufen und bewusst zu machen, so wie soll es sich anfühlen und so, ne? Ja.
Genau, oder die mit Robert Gorgos, die habe ich zum Beispiel auch nochmal gehört oder einige Stellen dann halt, wo du halt weißt, okay, da ging es da und da drum. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da diese Podcasts höre. Sollte ich vielleicht mal machen, das stimmt. Aber wir sind drauf gekommen, also ich finde, auf der Rolle musst du irgendwelche Programme fahren und wenn das einfach nur irgendwelche Fatmax-Pyramiden oder 4x5x10 Minuten sind oder wie Fred jetzt, was hat er
erzählt? Was bist du gefahren?
Ich bin tatsächlich, ich bin ja schon 2-mal gefahren. Also es hat sich nicht ganz so einfach gestaltet, weil ich habe tatsächlich, ich glaube...
Du wusstest nicht mehr, wo das angeht.
Doch, ich habe aber ich hab tatsächlich das Kabel nicht gefunden. Ich habe tatsächlich, man muss ein bisschen weiter ausholen, dass unser Heiligabend fast entglitten ist, weil wir überlegt haben, was wir machen. Wir sind ja jetzt mittlerweile wirklich nur noch ein ganz, ganz kleiner Kreis, kleiner, feiner Kreis, sage ich mal. Also nur mein Bruder war da, wir haben zu viert gefeiert und wir haben halt überlegt, was wir machen, ob wir Ente essen oder ob wir Raclette essen und haben uns dann beschlossen, okay, Heiligabend essen wir Raclette, die Ente essen wir dann am ersten Weihnachtstag. Und Anna meinte dann, ja, guck mal bitte, ob unser heißer Stein, ob das alles okay ist. Den hatten wir das Jahr davor bei ihrer Familie dabei. Und ich bin dann runter in den Keller gegangen und habe das Paket halt gesehen und dachte, ja, alles klar, ist alles da. Und dann ging es halt los. Wir waren tatsächlich in der Kirche, Heiligabend, war auch echt super, super schön. Und sind wiedergekommen und wollten dann halt anfangen. Und dann habe ich halt ganz chefmäßig das Paket von unten geholt, in die Küche gestellt. Und dann kam aus der Küche, wo ist das Kabel? Und dann habe ich so leicht hektische Flecken bekommen und dachte, wieso, das Paket war doch perfekt eingepackt. Und hat tatsächlich das Kabel gefehlt. Und es war halt schon alles vorbereitet. Dann kannst du dir vorstellen, die Stimmung war so ganz leicht am Kippen. Aber wieder, ich habe den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ich habe dann erst bei Nachbarn versucht, die hatten das alle natürlich nicht. Und dann kam die super Lösung. Also es ist ja einfach echt immer sensationell, A, wenn du gute Freunde hast und B, wenn die auch gut organisiert sind. Dann habe ich Basti angerufen, der ist nicht rangegangen. Ich meine, klar, Heiligabend, das war mittlerweile irgendwie 18.30 Uhr. Und hat er dann auch eine halbe Stunde später gedacht, hey, will der Gürke mir jetzt hier nochmal fröhliche Weihnachten wünschen oder was? Und dann war ich so, sag mal, habt ihr einen heißen Stein? Er so, ja, na klar. Und ich so, weißt du, wo der ist? Ja, na klar weiß ich, wo der ist. Und ich so, ist der komplett? Ja, na klar ist der komplett. Und dann bin ich halt kurz bei ihm vorbeigefahren, hab den dann abgeholt. Und dann haben wir quasi von Familie Schreiber auf dem heißen Stein dann unser Weihnachtsfest gefeiert. Das hat aber ein bisschen gedauert, bis sich die Stimmung zu Hause gebessert hat. Danach war es dann natürlich ein Running Gag, ist ja klar. Und als wir dann aus Norwegen wiedergekommen sind und klar war, dass hier halt Schneechaos ist, mit draußen fahren ist nichts, habe ich dann gedacht, okay, komm, dann weißt du jetzt mal deinen nagelneuen Kicker-Move ein. Habe mich schon tierisch gefreut und wusste auch, wo alles ist, aber hab dann tatsächlich das Kabel nicht gefunden.
Und dann hast du wahrscheinlich das, dann hast du wahrscheinlich das Raclette-Kabel gefunden.
Genau, aber das hat natürlich nicht gepasst. Nein. Nein, natürlich nicht. Das wäre natürlich Weltklasse gewesen. Hä, wieso passt das nicht? Tefal und Wahoo sind nicht kompatibel. Und das war dann auch so, das war wieder so der Klassiker. Ich habe das dann irgendwie rausgesucht, kurz bevor ich Kaspi zum Tennis fahren wollte. Ja. Und habe ihn dann aus der Schule abgeholt, zum Tennis gebracht und habe die ganze Tennisstunde gegrübelt, wo dieses scheiß Kabel ist. Und habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ende letzten Jahres Ärger mit dem Kabel, Anfang dieses Jahres Ärger mit dem Kabel. Und dann ist mir aber eingefallen, tatsächlich, wo ich das alles hingelegt habe. Und dann bin ich abends dann meine erste Einheit gefahren und bin da, glaube ich, schon, weil ich auch die Zeit in Norwegen nicht gefahren bin. Also mein letzter Ride war auch irgendwie 8 oder 9 Tage her und bin dann ganz, ganz optimistisch eine progressive Fatmax-Intervalle gefahren. Ich glaube, 3x15 Minuten. Hab die dann aber währenddessen gekürzt auf 3x10 Minuten, weil ich gemerkt habe, dass 15 Minuten so aus der kalten Hose ganz schön lang sind.
Können lang werden.
Ich dann, was bin ich gefahren? 180, 190, 200 Watt gefahren, also für mich auch reell, wobei 200 Watt war definitiv nachher kein Fatmax mehr. Das war dafür einfach zu anstrengend. Und dann bin ich tatsächlich 2 Tage später, bin ich dann eins meiner Lieblingsprogramme, diese, wo du erst ein bisschen VO2 Max fährst und dann wieder im Fatmax-Bereich gehst. Das war auch super kurzweilig, das ging auch schon deutlich besser. Und jetzt am Wochenende will ich dann tatsächlich das erste Mal seit 3 Jahren mal 30-30er fahren. 30-15 traue ich mich nicht. Dass die Pause zu kurz.
Ja, mach lieber 30-30er, sonst baust du die Rolle direkt wieder ab.
Ich musste ja eh wieder abbauen. Das war dann die zweite Ehekrise, weil ich gesagt habe, oh, komm, 2 Wochen kann ich das Ding jetzt mal in der Wohnung aufbauen. Aber wir haben auch noch den Weihnachtsbaum hier,
tausch doch jetzt Weihnachtsbaum gegen Rolle.
Ja, aber hier ist es ja so, die werden ja immer nur an 2 Tagen abgeholt und ich will nicht das Ding jetzt rauslegen, weil dann liegt der da so ewig lange draußen. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen ätzend den Mitbürgern gegenüber, weil ich finde, wenn alle dann wochenlang ihre Weihnachtsbäume draußen stehen haben und es ist echt tatsächlich auch so ein bisschen Schneechaos, dann wird das Ganze ja noch schlimmer. Weißt du, deswegen räume ich den wirklich erst raus, wenn der... Du hast pro Stadtteil hast du immer bestimmte Tage.
Ah, okay.
So, und du hast bei uns war einer tatsächlich...
Euch ist November.
Genau. Ich habe auch keinen Bock, wir müssen das Ding ja aus dem ersten Stock runterbringen und ich habe auch keinen Bock, ich weiß ganz genau, wie das immer ist, wenn du den dann die Treppe runterziehst.
Hä, schmeiß den doch einfach bei euch vom Balkon.
Oh nee, das ist mir zu krass. Nee, dann landet der irgendwie, jetzt bei dem Schneesturm wird der aufs Auto, was da steht, von unserem Nachbarn rübergepustet oder so.
Ja,
nee,
ist so schwer, als ob der jetzt 6 Meter verweht wird.
Ja, aber ich habe ja jetzt ein bisschen, den nehme ich dann auf die Schulter und dann trage ich den runter ins Erdgeschoss. Nee, das geht schon. Das passt schon.
Man muss das ganze Treppenhaus, ist dann voller Nadeln, muss es saugen. Ich würde den vom Balkon schmeißen. Und dann machst du mal so ein kleines Reel davon.
Was hast du erzählt? In Köln hast du es auch immer so gemacht, ne? Dann ist er unten auch ohne Nadeln schon gelandet.
Also ich habe unseren immer rausgeschmissen, weil wir nie einen richtigen Tannenbaum in der Wohnung hatten.
Das ist aber eigentlich ganz cool, weil dann...
im 4. Stock gewohnt haben und genau das, da habe ich immer gesagt, keinen Bock drauf.
Und dann war die Aachener gestreut danach.
Ja, die wäre... Stimmt. Hätte ich nichts mehr streuen müssen, da wären Tannennadeln, da wäre alles safe gewesen, hättest du easy mehr graveln können.
Wenn alle das gemacht hätten, das wäre eigentlich ganz gut gewesen.
Das wäre wirklich gut gewesen.
Na gut, ja. Nee, jetzt muss ich dann immer runter in den Keller meine Rolle aufbauen.
Okay. Kannst du die nicht im Keller aufbauen?
Oder hast du da keinen Strom? Bei uns im Keller, doch, das ist ein Luxuskeller. Aber ich kann das tatsächlich nur im Gang aufbauen und da würde es dann ja die Leute nerven. Also bei uns im Keller ist kein Platz.
Mist, ja, musst du wohl oder übel.
Wohl oder übel. Immer.
Schleppen, genau. Aufbauen. Deswegen genau. Fährst du könnte, einfach so wenig Rolle. Ich wette, genau, du würdest häufiger fahren als irgendein permanentes Setup, weil das ist.
100%. Nein, definitiv. Das denke ich ganz, ganz, ganz häufig. Also definitiv, wenn wir noch ein Zimmer mehr hätten und ich hätte irgendwie ein Arbeits-Trainingszimmer.
Guck doch mal unten die Keller nach, so, ob da irgendein Keller leer steht.
Niki Boy, ich wohne doch hier jetzt mittlerweile. Ich habe schon überlegt, ob ich tatsächlich den Hausmeister frage. Da würde ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ob ich das Ding im Heizungskeller aufbauen kann. Was meinst du, was du da noch für eine Heatprep hast jedes
Junge,
Mal? Das wäre cool. Aber da sind halt auch so genial. Die ganzen Sachen, die er immer braucht. Und ich weiß nicht, ob er das so gut findet, wenn da vor der.
Wahrscheinlich ist das auch so, sind das auch irgendwelche Löschwege und so in Heizungskeller. Das ist also
definitiv.
Das dürftest du wahrscheinlich eh nicht.
Nee, darf man auch gar nicht erzählen. Jetzt hört das irgendein Feuerwehrbeauftragter oder so und dann gibt es gleich eine Abmahnung.
Klingelt morgen bei dir.
Ja, genau. Absolut.
Kontrolliert, ob die Rolle ins Keller steht.
Da bin ich echt tatsächlich immer total, total neidisch, wenn ich halt einfach Leute sehe, die halt dieses Setup haben, dass sie halt ihr Rad, so wie du halt letztendlich ja auch, ne? Du hast ja auch gerade im Arbeitszimmer stehen und das ist schon cool, das würde ich viel, viel öfter machen. Also ich würde auch, glaube ich, tatsächlich auch abends ab und zu, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt kannst du nochmal auf die Rolle gehen, irgendwie. Also ich bin ja einer, ich würde dann auch um 21 Uhr noch auf die Rolle gehen.
Also habe ich ja auch eine Zeit lang echt viel gemacht.
Bis du das Uber am Handgelenk hattest.
Oh ja, exakt. Seit ich mit Schlaftracking angefangen habe und die Auswirkungen davon gesehen habe und man wird ja auch nicht jünger. Und vor allem seit Frieda dann da ist, wo es halt, wie jetzt heute Morgen, die dann um 6 Uhr sagt, Papa, komm runter, Kaffee machen. Ich will ein Baby Chino.
Super.
Dann ist halt so, wenn du dann
wirklich um 6?
Ja. Ja.
Ach,
wenn du dann um 1, also wir haben sie dann nochmal gesagt, so, nee, ist mitten in der Nacht, wir stehen noch nicht auf. Aber die fängt dann an, la 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 la.
Ja,
so laut,
ja.
Dass du halt keine Chance mehr hast.
Na, woher sie das wohl hat?
Ja, das frage ich mich auch. Stimmt von der Mutter.
100%. Jana, oh, permanent am Quatschen, immer viel zu laut, lacht viel zu viel.
Oh Mann, ey, das ist echt, wie du gesagt hast. Du kriegst so schnell den Spiegel vorgehalten, ne?
Ja, aber schlimm. Das ist gut. Ja, aber schlimm. Das ist, du musst halt selber über dich lachen. Wenn du selber über dich lachen kannst, das kannst du ja Gott sei Dank ganz gut.
Ja.
Ich frage mich das immer, wie das so ist, wenn das so spaßbefreite Leute sind. Und dann wird denen so der Spiegel vor die, dann werden die wahrscheinlich.
Das akzeptieren nicht. Nee, das ist nicht von mir. Das ist nicht von mir. Kann gar nicht sein.
Ich glaube, das ist wirklich so. Und lassen das dann voll an den Kindern raus.
Oh, hast du das aus dem Kindergarten?
Ja, das ist ja definitiv eh nur. Aber das ist ja tatsächlich so. Also, dass so ein paar Sachen, die sie dann, also gerade so die ersten, habe ich ja erzählt, als Caspi das erste Mal zu mir dann Digger meinte, wo ich sagte, oh Caspi, irgendwo hört es auch auf. Jetzt bin ich mittlerweile Bro. Und das ist natürlich immer extrem, extrem situationsabhängig. Wenn du selber auch gut drauf bist und du hast irgendwie eine coole Situation, dann lachst du dich tot. Wenn du aber selber unter Stress bist und dann kommt der kleine Achtjährige um die Ecke und sagt, ey Bro, kannst du mir mal kurz? Und du bist gerade am Arbeiten oder so. Und, Alter, wenn ich eins nicht bin, dann ist es Bro. Also Dicker war, das kam definitiv. Ich glaube, Dicker kam tatsächlich, das war erste oder zweite Klasse und jetzt ist halt Bro angesagt. Wobei ich das tatsächlich irgendwie ganz witzig finde. Aber wenn halt im Restaurant dann dein Sohn zu dir sagt, hey Digga, reich mir mal den Ketchup rüber. Das ist dann so eine Situation, die will man nicht unbedingt.
Großartig, wirklich großartig. Stell ich mir wirklich gut vor.
Ja, das wird bei dir aber wahrscheinlich ja, weiß nicht, bei Mädchen, das ist ja schon auch anders. Also wir waren ja
Bro wird hoffentlich nicht kommen bei Mädels, aber Frieda, alles, ne? Alles, was du sagst, greift die sofort auf und die plappert auch aktuell jedes Wort, was sie hört und noch nicht kennt, sofort nach und dann auch so 5-6 Mal, so nach dem Motto, ich muss das auch behalten und da musst du wirklich aufpassen. Also das ist...
Ja, aber das ist ja das
Witzige. Aber ich habe auch Spaß.
Aber sie ist ja jetzt, Jana meint dann auch, zweieinhalb, ne?
Ja, zweieinhalb. Noch nicht ganz, aber fast. Ja, genau. Ja. Und Jana meint dann schon mal, du musst aufpassen, was du sagst. So habe ich gesagt, ja, ach, unser Kind ist eh das, wo dann die anderen Kinder von der Tagesmama, von der Kita wiederkommen und dann fragen, wo hast du das Wort her?
Ja, das war von Frieda. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ah, herrlich. Guck mal, wir sind schon wieder Erziehungspodcast heute, 20 Minuten. Und noch nicht einmal über, obwohl das stimmt, ich wollte gerade sagen, einmal über Triathlon gesprochen.
Aber doch, doch, ja über deine Spikes, die jetzt alle kaufen, was du schon letztes Mal geclaimt hast und die Rolle.
Und über die Rollenprogramme, genau. Also aber, definitiv würde ich mehr auf der Rolle fahren. Und ist ja auch wirklich, das habe ich auch wieder gemerkt, das merke ich dann auch bei meinen Athleten ja. Und wenn du es dann selber mal wieder machst, wie effektiv Rollefahren einfach ist, das ist ja wirklich krass. Also ich habe ja schon, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wenn ich die Möglichkeit habe, weil bei mir geht es ja wirklich darum, Spaß zu haben und irgendwie gesund zu bleiben oder natürlich auch so ein bisschen fit zu bleiben. Aber wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, würde ich halt immer mit einem Buddy fahren oder würde auch alleine draußen fahren, bevor ich mich eine Stunde auf die Rolle setze. Aber man muss tatsächlich wirklich sagen, wenn du so eine Stunde, ich bin jetzt glaube ich, das erste Programm war eine Stunde 10, das zweite Programm war eine Stunde 20, da holst du halt das raus, was du sonst bei 2,5 Stunden draußen fahren rausholst. Ne? Also gerade auch, wenn du in der Stadt wohnst und halt erstmal rausfahren musst und dann wieder reinrollst und so, das ist einfach schon krass, wie effektiv das Rollentraining ist. Und wo wir ja definitiv nochmal gleich drüber reden müssen, ist die 12 Meter versus 20 Meter Regel.
Das habe ich mir auch gerade aufgemacht. Alleine Sanders Video hast du auch geguckt. Sehr gut.
Ja, geil, wie cool die letzten 3-4 Minuten wieder waren, wo er dann gesagt hat, wie inspiriert er war von den Leistungen von Judy Moss und sowas. Also einfach, er ist einfach echt ein cooler Typ, muss man wirklich sagen. Also wie du so viel Passion aus jeder Pore rausstrahlen kannst, das ist wirklich
und wie gut dieses Video aufbereitet war mit den Stats von Professional Triathlon News und so, mit den Umfragen, wie viele Athleten diese 20-Meter-Regel haben wollen und dann auch nochmal drauf, mit die schon mal 20 Meter geraced sind und du echt so immer nur 4-5 Athleten oder 4-5% hast von den Athleten, die sagen, ja, nee, 12-Meter-Regel wollen wir beibehalten, wo du genau weißt, okay, das sind halt die, denen es natürlich nicht um die Sache des Alleinmachens geht, sondern die halt Profis sind und halt gute Schwimmer, schnelle Läufer wahrscheinlich und okay Radfahrer und dann natürlich anders voten, was ja auch völlig legitim ist. Aber es ist ja absurd, wie viele von den Profis dann da sagen, über 85%, 20-Meter-Regel ist the way to go. Und jetzt hat Ironman das ja noch getestet. Also ich bin gespannt, also wie das jetzt von den Profis auch geteilt wird und aufgebaut wird und auch jetzt von Sanders, kommen sie ja fast schon nicht mehr. Also ich wäre verwundert, wenn sie jetzt was anderes entscheiden als die 20-Meter-Regel.
Ja, definitiv. Also ich denke, es wird unterschiedliche Regeln bei den Profis und den Amateuren geben. Bei den Amateuren ist es, glaube ich, ganz einfach nicht machbar, weil halt einfach der Weg zu weit wird, also die Strecke der Radfahrer halt einfach zu groß wird. Vielleicht machen sie es auch und dann fahren halt alle auf 15 Meter oder dann vielleicht tatsächlich auf 12 Meter, sonst fahren sie wahrscheinlich eher alle auf 5 Meter oder 4 Metern. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, da haben wir auch schon oft drüber geredet, wir haben ja die Erfahrung, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist es mittlerweile in Frankfurt gemacht, du hast, wobei in Rot bist du auch im Profifeld gestartet. Ich sag mal, da, wo wir unterwegs waren, so die Schwimmer, die unter einer Stunde 5 vielleicht schwimmen und die dann recht gut Radfahren, da bist du dann ja so in Gruppen von maximal, also ich würde sagen, bei mir war das Größte in Frankfurt vielleicht so 15 Mann irgendwie am Anfang, dann hat sich sortiert nach dem ersten Anstieg. Bei dir war das, glaube ich, ähnlich. Und da muss man ja tatsächlich sagen, wenn man fair fahren will, kann man das.
Ohne Probleme, ja.
Ohne Probleme. Ich glaube, wirklich schwierig ist es halt, wenn du nachher in diesen Bereichen unterwegs bist, du halt wirklich so 50er, 60er Pulks unterwegs sind.
Ja, das ist ja dann auch ein Autobus, der zieht dich so ran.
Genau, auch da kann man halt einfach, also finde ich immer, auch da kann man sagen, man fährt fair, man kann ja auch hinterherfahren. Also ich meine, wenn du hinter so einem Autobus 12 Meter Abstand hältst, musst du permanent bremsen, damit du nicht reingesogen wirst. Also da musst du eigentlich auch gar nichts mehr fahren. Also auch das kann man machen. Und auch da kann man halt unterscheiden, ob ich 6, 7, 8 Meter fahre oder ob ich halt einfach wirklich direkt am Hinterrad hänge. Also diese Phänomene hast du ja auch. Also da brauchen wir jetzt, glaube ich, auch dieses Fass nicht aufmachen.
Nee.
Dass Fairfahren tatsächlich bei einem selber anfängt. Und wenn man das will, dann kann man das. Aber man muss natürlich schon sagen, dass 20 Meter, auch wenn du dann irgendwie so eine Reihe von, weiß ich nicht, 50 Athleten vor dir hast, die dann halt alle diese 20 Meter Abstand halten und du musst an der Gruppe vorbeifahren und du willst es regelgerecht machen, da musst du halt einen Wahnsinns-Effort machen. Das ist ja dann einfach wirklich ein Riesending. Das wird bei den Profis mit Sicherheit auch ein Thema sein. Aber es wird, glaube ich, bei den Profis von Anfang an diese 20-Meter-Regelung in die Richtung gehen, dass du diese Pulkbildung einfach gar nicht mehr hast. Also ich glaube, dass du wirklich diese Bilder, die du von Hawaii kennst, dass da halt tatsächlich eine Gruppe von 30 Mann hintereinander rollt, das hast du nicht mehr bei 20 Meter. Ich glaube, dass dann wirklich die Dynamik
halt einfach früher ab.
Viel früher ab, ganz genau. Das wird in der ersten Stunde wird das noch so ein bisschen so ein Problem sein. Aber spätestens nach der ersten Stunde, glaube ich, wenn dann auch vielleicht noch ein bisschen Seitenwinde sind oder so. Also die Dynamik ist einfach eine ganz andere, weil du hast auch einfach dieses Überholen. Das ist dann ja auch wirklich so ein Vorgang, wo du dir überlegen musst, gehe ich diesen Move jetzt oder gehe ich den nicht? Gerade auch, wenn du halt die Race Ranger hast, die das Ganze dann halt vereinfachen, was wir auch gesagt haben, in dem Moment, wo du halt einfach siehst, okay, es blinkt rot, muss ich den Move ansetzen? Und dann weißt du halt, ich muss jetzt einen Effort machen, um diese 12 versus 20 Meter zu überbrücken. So, und ich glaube, dass das tatsächlich, das wird, glaube ich, auch wirklich ein Gamechanger sein bei den Profirennen. Ich finde das total cool. Also ich habe mich da vorgestern auch mit Dani drüber unterhalten. Für die wäre das natürlich auch ein absoluter Gewinn. Wir haben dann mal so ein bisschen über Rennen geredet, wie die letztes Jahr gelaufen sind. Und ich glaube wirklich, dass viele Rennen anders laufen würden, wenn halt diese 20-Meter-Regel angewandt wird. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es, also ich glaube auch Ironman kann da jetzt nicht mehr anders agieren. Man sieht es ja auch ein bisschen, finde ich, bei der T100. Da ist es jetzt nicht diese Leistungsdichte, wobei beim Radfahren herrscht die ja schon auch. Und da finde ich das schon auch spannend, dass du da wirklich viele siehst. Gerade wenn du jetzt irgendwie das letzte Rennen anschaust, wo dann irgendwie so ein Schombi auch nicht mehr vorne mitfahren kann. Oder auch Hayden Wild, der dann ja relativ schnell auch die Lücke nach vorne schließt und dann ja auch irgendwie vorbeifährt an der Gruppe. Und klar, das lag jetzt bei Jonas mit Sicherheit einfach auch an der Tatsache, dass es eine unfassbar lange Saison war. Aber das ist ja schon einer, da würdest du jetzt nicht davon ausgehen, dass der aus der Spitzengruppe rausfällt. Also bei 12 Metern safe nicht und vor allem nicht während der ersten 20, 30, 40 Kilometer, vielleicht irgendwann hinten raus, so wie es in Nizza der Fall war, weil er wieder mal ein paar Kerzen zu früh gezündet hat oder so. Aber nicht in den ersten 20, 30, 40 Kilometern. Und da sieht man ja, dass diese 20 Meter schon einen Unterschied machen. Und gerade für Athleten wie Sam Long oder Lionel Sanders, die dann halt vielleicht doch so 2-3 Minuten verlieren im Schwimmen, verändert das Game natürlich so. Und ich glaube tatsächlich, das wird darauf hinauslaufen, dass bei den Profis die 20-Meter-Regel eingeführt wird. Ich glaube, bei den Amateuren wird es bei den 12 Metern bleiben. Und das finde ich auch cool. Also ich finde, das ist wirklich ein guter Move. Und da haben wir uns ja vorher auch schon drüber unterhalten. Alleine die Tatsache, dass Ironman diesen Schritt geht und sagt, so, wir wollen da jetzt wirklich mal Gewissheit haben. Wir nehmen uns jetzt 5, 6 Athleten, testen das, nehmen uns einen Aero-Experten und gucken wirklich mal auf die Data. Und das war ja auch so, dass Lionel, ich glaube, es waren ja 82% der Profiathleten, die fix für die 20-Meter-Regel gestimmt haben. Und dann waren es ja, glaube ich, nochmal 12% oder 13%, die das More abhängig von der Data gemacht haben. So. Und letztendlich, glaube ich, die Data, die wird es zeigen. Denn das ist ja auch ein Punkt, dass die Geschwindigkeit halt einfach viel höher geworden ist. Und wenn du halt, ich meine, die Jungs fahren mittlerweile eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 45. Das heißt, die haben in den meisten Abschnitten eher 47, 48, 49 auf der Uhr. Und da hast du halt einen komplett anderen Draft als bei 41 oder 42 km/h. Also je schneller das Vehikel halt rollt, desto weiter geht der Draft nach hinten. Und da muss man halt einfach sagen, das hat er ja auch, finde ich, super cool dargemacht, wie sich die Schwimmzeiten verändert haben, wie sich die Laufzeiten verändert haben. Was aber, finde ich, auch nochmal wieder die Leistung wirklich zeigt, weil ja immer alle sagen, die Athleten werden viel, viel schneller, wo du dann irgendwie Diskussion hast mit den Top-Athleten aus den anderen Jahrzehnten, nenne ich es mal, die sagen, warte mal, so viel langsamer waren wir früher nicht. Und da muss man tatsächlich sagen, also es ist halt einfach beim Radfahren auch unfassbar viel passiert. Also wenn du dir anguckst, wie Helen Wheel auf dem Rad saß, 96, 97 oder 95 ja auch, als er den ersten Angriff hatte, als Mark Elny noch eingeholt hat, setz ihm jetzt mal auf das Setup von heute, da wäre der Typ auch 20 Minuten schneller gefahren. So, das muss man halt einfach entsprechend sagen. Und die Entwicklung beim Laufschuh, also ich glaube, wenn Mark Allen damals 95, als er Thomas eingeholt hat mit einem 2,39er Marathon, wenn der da die Modelle an den Füßen gehabt hätte, die heute gelaufen wären. 2,35 gelaufen. Safe. Wahrscheinlich sogar eher noch eine 2,31, 2,32, 2,33. So, also das ist schon, finde ich, auch in diesen Data ist ganz cool zu sehen, dass halt einfach die meiste Entwicklung tatsächlich beim Radfahren passiert ist, danach dann beim Laufen, beim Schwimmen ist mehr oder weniger gar nichts passiert und auch da sind ja die Anzüge noch gekommen.
Das wäre mal echt interessant zu sehen, so wirklich Leistungsdiagnostiken, ne, über die Zeit. Also du siehst ja jetzt an diesen Daten, die Lionel, wenn du die nur so einfach oberflächlich jetzt mal bewertest, also das hatte ich beim Schauen des YouTube-Videos so, dass ich auch direkt gedacht habe, okay, krass, diese Leistungssprünge zeitlich sind natürlich da am stärksten, wo Technologie auch den meisten Unterschied macht. Was jetzt eben Aerodynamik beim Radfahren angeht. Ich meine, wie viel Entwicklung man immer noch gesagt hat, ja, mehr geht nicht, so am Rad und sonst was. Aber dann kamen Anzüge, die immer schneller waren. Dann kamen diese breiten Helme, das alles nochmal viel schneller gemacht hat. Dann die Flaschen, die vor die Brust positioniert wurden mit diesen BTR-Razern und so. Also, kam ja nochmal Reifen, genau.
Reifen, Luftdruck, Tubeless oder Aerotan oder
genau, Aerotanschläuche. Also genau das, da ist ja noch so viel passiert. Und dann Laufen als zweite Sache, wo eben die Superschuhe, wo wir von Superschuhen sprechen, aber wo natürlich nochmal prozentual das viel weniger Verbesserung ist als auf dem Rad, ne? Weil da der Luftwiderstand einfach einen viel, viel größeren Faktor ausmacht, gerade bei diesen Geschwindigkeiten. Plus, was natürlich beim Radfahren ist jetzt nicht nur Aerodynamik, sondern was eben dann auch dazu kommt, sind halt auch auf Hawaii und sonst was diese riesigen Felder. Wenn die halt auf 12 Meter fahren und da fahren halt 30 Athleten zusammen, macht das die ganze Sache immer schneller. Und diese Renndynamik, was du gesagt hast, bei 12 Meter kann ich auch nochmal überholen. Das heißt, immer irgendwer macht auch einen Effort, fährt nach vorne und hält die Geschwindigkeit hoch. Das wird dann auch mal interessant zu sehen. Wie ist es denn, wenn man jetzt 20 Meter auf Hawaii hätte, geht die Geschwindigkeit beim Radfahren auch wieder ein bisschen runter?
Ich meine, gut, vorne, die Top-Zeiten sind ja mehr oder weniger alleine gefahren worden. Das muss man ja schon sagen. Also wenn du dir jetzt anguckst, dass Sam Laidlaw letztes Jahr den Rekord gefahren ist. Man muss auch sagen, dass die Rennen ja tatsächlich, was die Media-Coverage anbelangt, eher fairer geworden sind. Also guck mal, ich kann mich tatsächlich noch an meine ersten Jahre auf Hawaii erinnern.
Mit den Shoppern, stimmt.
Nee, noch viel, viel schlimmer. Es gab in den ersten Jahren gab es auf Hawaii tatsächlich noch einen Media-Truck.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Da konntest du dir...
Media-Truck.
Ein Media-Truck. Da gab es tatsächlich in den ersten Jahren, da gab es wirklich so einen Van, wo du dir als akkreditiertes Magazin oder Journalist, hast du dir dann deinen Platz gesichert und dann ist wirklich so ein... Ja, so ein Truck, wo die ganzen Fotografen hinten drauf waren. Und ich bin natürlich immer nur in der Verfolger, also ich bin dann mehr oder weniger alleine oder mit 4, 5 Leuten gefahren und da waren wir jetzt auch nicht die Athleten, wo die Media Trucks gerade draufgehalten haben, aber die sind dann schon mal irgendwie so 2, 3 Sekunden neben mir geblieben, haben so 1, 2 Anstandsfotos gemacht und dann sind die weitergezogen. Und wenn der neben dir war, dann bist du entweder 8 km/h schneller gefahren oder hast die Füße hochgenommen, weil neben dir halt so ein Truck war. Und die sind dann tatsächlich nach vorne gefahren und hingen halt die ganze Zeit neben der Führungsgruppe oder neben der großen Gruppe. Oder auch da gab es ja auch Riesendiskussionen, diese riesen Harleys, was du halt eben meinst, diese riesen Shopper. Gerade wenn der Wind dann irgendwie von links kommt und dann ist halt die Kamera neben dir. Ich meine, das ist immer noch ein bisschen so, dass die beste Position eigentlich Position 2 ist hinter dem Führenden, weil da ist halt dieses Riesentruck, wo dann auch noch der Kameramann im besten Falle steht und wenn dann der Wind günstig ist, fährst du halt dahinter wahrscheinlich 50, 60 Watt weniger als vorne. Mhm. Aber das war früher halt noch viel, viel krasser. Also das muss man tatsächlich sagen, da sind sie schon aufmerksamer geworden. Es gibt wesentlich weniger Medienfahrzeuge auf der Strecke. Rot hat da ja auch mal echt einen sehr guten Move gemacht, wo es ja auch Diskussionen gab. Ist das jetzt gut? Weil natürlich die Coverage auch total wichtig ist, aber das ist ja auch noch gar nicht so lange her, oder? War das nicht sogar in dem Jahr, in dem du deinem Pro-Start hattest?
2022.
Genau, wo dann halt einfach gesagt wurde, nee, wir wollen wesentlich weniger Medienfahrzeuge haben. Das ist in Kona genau das Gleiche. Auch Helikopterbilder, mittlerweile kannst du ja super Aufnahmen mit Drohnen auch machen und sowas alles. Also da ist, glaube ich, schon auch viel positiv passiert, was das Fairfahren anbelangt. Aber dass die Zeiten, die vorne, also diese absoluten Fabelzeiten, die wären ja tatsächlich auch von denen gefahren, die alleine vorne rausfahren. Ich glaube trotzdem, dass halt der Schnitt des Splits, also ich glaube, dass weniger Leute schnell fahren werden. Weißt du, dass du dann halt reihenweise die Leute hast, die dann irgendwie 405, 410 fahren, davon hast du dann irgendwie 10, 12 Athleten. Das wird, glaube ich, nicht mehr der Fall sein. Und ich glaube tatsächlich auch, es wird dazu führen, dass beim Marathon mehr Leute hops gehen, weil halt einfach die Gefahr wieder groß ist, dass du dich dann halt doch auf dem Rad dermaßen verzockst, weil du halt bei 20 Meter weniger Draft hast als 12 Meter.
Ja, stimmt.
Also wird super spannend, freue ich mich schon extrem auf die nächste What the Funk-Ausgabe, weil da musst du dann den Fred natürlich auch mal fragen, weil für ihn ist es natürlich sensationell, für ihn wäre es natürlich auch perfekt. Ich habe mir die Episode jetzt mal wieder angehört und finde es super cool, dass er in Neuseeland startet. Ich glaube auch tatsächlich, dass er dann ein gutes Rennen haben wird. Da war er ja nicht ganz so begeistert, als ich gesagt habe, ich fand es natürlich nicht gut, dass er gestürzt ist, aber ich habe gesagt, ich glaube, es wird leistungsmäßig gut sein, weil die Pause ihm, glaube ich, gut tut. Ich glaube, da war er nicht ganz so begeistert, aber ich bin immer noch davon überzeugt und würde mich freuen, wenn er in Neuseeland ein richtig, richtig gutes Rennen hat. Dann wird er wahrscheinlich sagen, es wäre noch besser gewesen, wenn er nicht gestürzt wäre. Aber ich finde das ganz spannend zu hören. Also A, finde ich das, also es ist einfach wieder, ich habe ihn jetzt ja auch lange nicht mehr gesehen und ich freue mich immer wieder total über diesen Spirit von ihm. Also mit welcher, er ist halt immer noch so dieser kleine Junge irgendwie. Also der hat so eine Begeisterungsfähigkeit und hat so Bock, auch das mit diesem Höhenzelt, wie er das dann beschreibt und dass Gianna da jetzt mitpennt gerade. Und das ist halt einfach auch ein cooles Team, die zwei. Und wie er das auch angenommen hat, also auch mit dem Schwimmen, die Tatsache auch, dass er jetzt mit dem Schwimmtrainer arbeitet, finde ich super spannend.
Voll.
Und auch was du gesagt hast, das muss man ja auch wirklich sagen, das war ja auch so ein bisschen in meiner Aussage mit impliziert, dass die Pause ihm gut tut und auch so ein Reset gut tut, weil es ist ja wirklich oft so, dass Athleten halt einfach nach einer Verletzung besser zurückkommen als vorher, weil du halt einfach auch nochmal die Details anders anguckst oder dich phasenweise auch immer nur auf bestimmte Dinge konzentrieren kannst. Und
es holt dich raus aus dem Trott, ne? Das ist es. Du musst mal alles mal nochmal neu bewerten, gucken, was kann ich jetzt machen. Und dann kannst du halt irgendwie auch, hast doch Zeit, dich mal um Schwimmcoach oder sonst was zu kümmern, anstatt halt immer müde zu sein vom Training und nur das zu machen, was du halt dann machst. So, ne? Das war halt bei mir genau das Gleiche mit der. Das ist so krass. Ich merke das jetzt auch wieder, dieses, wo ich dann die Zeit hatte, mich damit beschäftigt habe und ich bin wieder angefangen zu laufen, habe ganz viel halt Übung fürs Fußgelenk gemacht, habe Krafttraining sauber gemacht, die Sprünge gemacht. Und das Laufen lief ja dann im Training schon wieder richtig gut, wo ich irgendwie Longruns gemacht habe mit 20 Kilometer, 22 Kilometer, die am Ende dann mit Puls 140 schon wieder Richtung 430 liefen. Gestern bin ich dann halt, ich habe jetzt nichts mehr davon gemacht, von den ganzen Übungen, Krafttraining schleifen lassen, sonst was. Und dann bin, weil ich halt natürlich krank war auf der einen Seite, aber jetzt, wo ich gesund bin, eigentlich fast nur Rad gefahren bin wieder und alles andere einfach habe schleifen lassen. Weil ich gesagt habe, ich steige mal vorsichtig wieder ein, war auch bewusst. Aber jetzt der erste Lauf wieder, dieses Laufgefühl, was ich gestern hatte beim ersten Lauf jetzt mal wieder oder auch beim Wettkampf, wo ich den Silvesterlauf gelaufen bin, ist halt vom Körpergefühl, nicht nur, also Leistung und so, na klar, ich habe weniger trainiert, aber dieses reine, wie fühlt sich das Laufen an, wie fokussiere ich mich auf die Technik und so, sind zwei Welten gewesen.
Mhm. Ja, ja. Ja,
und das habe ich dann halt auch nochmal gemerkt, gedacht, shit, du musst wieder diese Übung machen, du musst wieder einfach dran sein, dass du halt auch dann besseres Warm-up machst und sowas und auch bewusster dir das wieder machst, dass das beim Laufen auch sich wieder geil anfühlt. Dann macht es auch wieder viel mehr Spaß.
Total, das ist auch aus Trainersicht, finde ich, auch immer sehr, sehr spannend, weil du hast ja immer so ein, zwei Athleten, die gerade irgendwie ein bisschen am Struggeln sind und wo du halt schaust, okay, wie schaffen wir es, die Belastbarkeit hochzukriegen, wenn sie jetzt, Beispiel, das ist am einfachsten, weil es, glaube ich, auch tatsächlich am öftesten der Fall ist, dass die Athleten halt nicht laufen können. So, Laufen ist halt einfach die verletzungsanfälligste Sportart und in der Regel kannst du, wenn es gut läuft, trotzdem schwimmen und kannst auch trotzdem Radfahren. Es ist selten die Kombination, dass du gut schwimmen ist. Manchmal, wenn du irgendwelche Hauterkrankungen hast, dass du dann vielleicht nicht schwimmen kannst, aber Radfahren kannst und laufen kannst. Aber dass du laufen kannst, aber nicht Radfahren kannst, das ist halt höchst selten der Fall. So, und das heißt, du hast oftmals so ein, zwei Athleten, die halt gerade nicht laufen können, wo du dann halt einfach nach Alternativen schaust und wo du dann halt genau, was du beschrieben hast, beim Wiedereinstieg dann wirklich sehr vorsichtig rangehen musst, einfach sehr gut vorbereiten musst, die Einheiten. Und dann merkst du wieder, wie sie mit relativ wenig Volumen, nenne ich es mal, weil der Zeitaufwand ist ja nahezu der gleiche. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir oft haben, wo du sagen kannst, lohnt es sich, ein gutes Warm-up zu machen von 10, 15 Minuten oder läufst du lieber 3 Kilometer mehr, wo ich mittlerweile halt auch denke, nee, mach lieber ein richtiges Warm-up, bevor du halt dann irgendwann auseinanderfliegst und wochenlang nicht laufen kannst. Und dieses Schauen aufs Detail, wie es jetzt so sind, wir ja drauf gekommen, weil Fred halt beim Schwimmen ist, wo du dann halt einfach siehst, du hast Möglichkeiten, die du aber nicht nutzt. Wenn wir jetzt bei Fred zum Beispiel auf die Schulterflexibilität eingehen, weil das ja so ein Thema war, wo er schon sehr beweglich ist im Schultergürtel, aber das bisher im Schwimmen noch gar nicht so richtig umgesetzt hat und jetzt halt einen Trainer hat, der da Fokus drauf legt und wo er halt die Möglichkeiten, die er hat, entsprechend ausspielt. Und das ist schon auch aus Trainersicht ganz spannend, dass du halt dann guckst und das versuchst du halt auch dann den anderen Athleten mitzugeben. Aber nach einer gewissen Zeit dann doch wieder so dieser Switch geht. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich das ganz cool fand, als Fred dann meinte, wenn du dann abends bist, Trainingslager, springst nochmal irgendwie Sunset Session, springst nochmal ins Wasser und schwimmst nochmal deine 5 Kilometer, anstatt irgendwie 3 Kilometer technisch wertvoll zu schwimmen. Und ich bin halt sehr gespannt, wie das dann in der heißen Vorbereitung vor Neuseeland Mitte Februar, Ende Februar ist. ob er dann auch reinspringt und sagt, okay, 3 Kilometer sauber geschwommen reichen mir jetzt, oder ob du dann doch lieber sagst, nee, ich muss ja meine 4 oder 5 Kilometer voll machen, weil in dieser Schiene ist man dann ja doch relativ schnell wieder, dass man dann doch wieder nur über Volumen nachdenkt oder über die Intensität, die aufrechtzuerhalten, und deshalb die Qualität der Einheit oftmals dann ja doch eher nicht hinten rüberfällt, das nicht, aber die Kunst letztendlich eigentlich ist, es immer in Einklang zu bringen. Das Volumen, das muss stimmen, die Intensität, die muss auch da sein, aber dieser Fokus auf die Technik, das ist halt das, was, glaube ich, sehr, sehr häufig unterschätzt wird und was man, gerade wenn man als Trainer wie ich remote arbeitet, natürlich auch sehr schwierig kontrollieren kann. Das versuche ich dann schon immer in den Trainingseinheiten entsprechend zu formulieren, dass ich dann halt sage, achtet gerade am Ende, keine Ahnung, Long Run mit Endbeschleunigung, darauf, dass die RPI noch stimmen, dass die Technik stimmt, gibt dann teilweise auch Hinweise, irgendwie fokussiert euch auf eine hohe Schrittfrequenz, auf die Vorlage im Oberkörper, auf einen spitzen Armwinkel, auf ruhige Schultern, dass du halt versuchst, einfach diesen Fokus nochmal hinzukriegen. Aber ich kenne das ja selber, wenn ich dann mal bei Athleten bin und die dann wirklich sehe, dann hilft es natürlich immens, wenn du am Ende dann nochmal so 2, 3 Keywords sagen kannst und sagen kannst, achte auf die Frequenz oder lehn dich weiter nach vorne. Weißt ja selber auch, als wir das mal zusammen gemacht haben, dass man ist dann halt einfach zu müde, um da selber dran zu denken. Aber das ist halt das, was dann wirklich nochmal einen ganz großen Unterschied machen kann. Und was ich auch ganz spannend fand, was ja auch dann Gustav Iden beispielsweise formuliert hatte, oder ich glaube, es war auch Kaspar Stornes, als sie dann von ihren Sessions vom Super Sunday gesprochen haben, wo sie dann die Koppelläufe gemacht haben. Ich glaube, es war tatsächlich Gustav Iden. Und Gustav hat halt gesagt, er war halt immer einen Schritt hinter den beiden zurück, formtechnisch gesehen. Das heißt, er musste sich halt extrem auf seine Technik konzentrieren, um halt mit den Jungs überhaupt mithalten zu können. Weil formtechnisch konnte er das nicht. Dann wäre das Laktat halt unter die Decke gegangen bei der nächsten Messung. Aber in dem Moment, wo er sich halt extrem auf seine Technik konzentriert hat und halt bewusst darauf geachtet hat, ökonomisch zu laufen, hat er es halt hinbekommen. So, und das ist ja letztendlich dieser Schlüssel, dass du halt in der Müdigkeit deine Technik perfektionierst, damit du dann halt im Rennen in der letzten Stunde, wenn halt Crunchtime ist und sich die Spreu vom Weizen trennt, diese Technik aufrechterhalten kannst. Entweder, weil du im Kopf noch so klar bist, dass du dich daran erinnern kannst, oder das Ganze halt so eingefressen ist, dass du gar nicht drüber nachdenken musst, sondern die Technik wirklich so gut ist. Ja. Denn letztendlich ist es ja alles eine Ökonomiegeschichte, nicht alles natürlich, aber das Training nähert sich schon immer mehr an. Die Trainer oder die Athleten wissen auch, was gemacht werden muss. Die Trainer wissen, was gemacht werden muss. Du musst halt einfach Volumen machen, das finde ich auch ganz interessant, wenn du dir halt mal die Zahlen anguckst, dass auch im Radsport, wo ja früher eher so 20, 25 Stunden pro Woche so ein bisschen die magische Grenze war, was natürlich in der Einzeldisziplin auch unheimlich viel Volumen ist. Ich meine, wenn du 25 Stunden hochrechnest, die Jungs fahren wahrscheinlich einen 35er Schnitt, denke ich mal.
Oh, da muss ich halt ganz kurz, hast du das Reel gesehen mit Erik Zabel beim Ulle und Rick Podcast? Da haben sie ihn gefragt, ich schicke dir das nachher. Das ist, also könnt ihr alle mal gucken bei Ulle und Rick auf Insta. Da haben sie dann gefragt, Ete, ja, wie viel fährst denn du noch? Und dann sagt er so, ja.
Oh, warte, lass mich verraten, dass der Typ fährt safe noch 20.000 Kilometer pro Jahr, oder?
Ja. Er ist teilweise sogar noch deutlich mehr gefahren. Er meinte, ja, jetzt, so die letzten Jahre, ist mein crazy. Ziel dann noch so. Also das ist ja dann nix, so 10 bis 12, das sind ja nur 1000 Kilometer im Monat, das ist ja wirklich sehr wenig. Und dann Rick auch so, ja, ist ja nix. So, er hat irgendwie dieses Jahr 3 gefahren oder so. Ja, und dann, ich wollte dann, wenn ich abtrainiere und aufhöre.
Rick Zabel ist 3000 Kilometer gefahren.
Ist ja, ja. Der hat ja seine,
3000?
Ja, der hat ja seine 52 Wochen, 52 Jobs gemacht. Der war ja nur unterwegs das ganze Jahr.
Okay, weil 3000 ist ja wirklich für jemanden, der.
Ah, das
ist
gar nicht.
Nee.
Ja, das ist nicht clever, wenn du von 30 kommst und dann 3 zu machen ins nächste Jahr, das ist nicht so.
Nee, das ist auch gefährlich. Also das ist auch ab trainingstechnisch, das ist also sogar auch grob fahrlässig, muss man sagen. Also das ist schon, egal, war nicht das Thema.
Ja, und dann sagte Eta, ja genau, da wollte ich abtrainieren, da wollte ich die Hälfte fahren, wie ich sonst immer gefahren bin, also dann so diese 20.000 Kilometer mehr, aber ich bin dann schon immer noch mehr gefahren. Und dann in seinen, ich weiß nicht, ob das jetzt dann, ich habe nicht die Zahlen 100% pro mir gemerkt, in seinen, sagen wir jetzt mal, 40 Jahren oder sonst was, wo er dann Rad fährt, fährt er dann irgendwie 1,28 Millionen Kilometer.
Ja gut, ich meine, klar, das ist natürlich auch, also A, ist das halt auch so ein Athlet, der halt eine unfassbare Passion hat. So,
aber guck mal, wie lange der nicht mehr dabei ist. Ne? Der fährt halt immer noch Also der sagt jetzt so, ja, dies, also jetzt fahre ich dann wirklich wenig, ich fahre dann nur noch 12.000 Kilometer im Jahr.
Ja, aber Nicky Boy, ich war auch total, also du musst ja sehen, was hat der für Bedingungen. Also ich glaube, der hat schon so gut verdient.
Ja, klar.
Und ist auch so, dass der muss jetzt, der arbeitet jetzt keine 8 Stunden mehr am Tag. So, dann glaube ich, hat er doch auch seine Hütte auf Mallorca. Das heißt, er wird auch relativ viel Zeit auf Mallorca verbringen. Das, glaube ich, hört man dann auch immer, dass der sehr, sehr viel noch auf Mallorca ist. Dann sind seine Kinder aus dem Haus. Das heißt, er hat ja auch die Zeit.
Aber der ist auch mit den Kindern ist er dann noch 40 gefahren. Aber es ist ja saugeil. So.
Nein, absolut.
Super, super geil.
Aber ich war zum Beispiel auch total, hast du mal geguckt, wie viele Kilometer du gefahren bist? Jetzt machen wir ja auch einen Strava-Flex. Also ich habe tatsächlich mal geschaut, weil mich das einfach nur interessiert hat. Und ich bin witzigerweise, ich würde sagen jetzt, dass die Jahre sehr ähnlich waren. Ich habe, vorletztes Jahr war es ja 24, habe ich mich dann ja tatsächlich noch auf den Ironman Frankfurt vorbereitet. Da ist dann doch ein bisschen mehr auch im Sommer dazugekommen, wo eigentlich Family Time ist. Dieses Jahr hatte ich halt so ein Grundrauschen, weil es mir halt einfach Spaß gemacht hat. Und ich bin aber trotzdem nur in Anführungsstrichen 2 bis 3 Mal pro Woche gefahren. Eher 2 Mal als 3 Mal. Und hatte natürlich die Camps, wo ich dann ja schon auch immer versuche, mit den Gruppen mitzufahren. Und ich habe tatsächlich 8000 Kilometer. Und die hatte ich dieses Jahr und die hatte ich, also letztes Jahr und auch vorletztes Jahr. Also ich bin, glaube ich, hatte irgendwie eine Varianz von 20 Kilometern oder so. Das eine war 8100, das andere war dann irgendwie 8120. Laufen war interessanterweise auch nahezu identisch. Da war ich auch total positiv überrascht. Da hatte ich einen Wochenschnitt dann doch von irgendwie 28 Kilometern, was jetzt natürlich durch die Berlin-Marathon-Vorbereitung kam. Im Jahr davor war es halt auch die Frankfurt-Vorbereitung. Aber ich habe jetzt, letztes Jahr bin ich keinen Meter geschwommen. Aber das war jetzt vor Frankfurt so viel auch nicht. Aber ich war schon positiv überrascht, dass es tatsächlich 8000 Kilometer waren. Und wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, würde ich easy das Doppelte fahren können. Also weil ich finde wirklich, das ist so eine Lebensqualität. Und gerade auch fahren, da hast du jetzt keine Knochenprobleme, da tut dir am nächsten Tag auch nichts weh und so. Und wenn du dann noch irgendwo wohnst, also wenn du jetzt im Januar, Februar, März auf Malle bist oder auch im Dezember, da war es ja wahrscheinlich noch schöner. Und ich meine, wie cool ist es, morgens um 8 Uhr aufs Rad zu gehen, kommst um 11 nach Hause, hast einen Huni in den Beinen oder 90er in den Beinen, 80er in den Beinen, ist auch scheißegal. Und hast dann den ganzen Tag noch Zeit für andere Projekte. Also, und wenn du es dann vor allem auch gewohnt bist, ich meine, Erik Zabel, das war einer, der hat immer viel trainiert, der hat auch keine richtige Offseason gemacht. Das war so die Fleißbiene des Team Telekoms damals. Also das war ja wirklich ein absolut Vorbildprofi, was das Training anbelangt. Ich glaube, da haben sich alle eine Scheibe abgeschnitten, ob das ein Rolf Aldag war, ob das ein Udo Bölz war. Ich glaube, wenn Ulle den Kopf gehabt hätte von Zabel, dann hätte der wahrscheinlich 10-mal die Tour de France gewonnen. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass der so viel macht. Aber auch da siehst du natürlich wieder, was halt einfach die Konstanz macht, ne? Also der 1,2 Millionen Kilometer, überleg dir das mal.
Das ist krass.
Der ist 30 Mal um die Welt gefahren. Das ist halt einfach so unvorstellbar. Und weil der halt einfach jedes Jahr dieses Grundrauschen hat. Und das passiert halt, wenn du Passion hast. Und das wird ja auch noch, ich meine, wie alt ist der? Der ist jetzt wahrscheinlich auch schon Ende 50, oder? Haben Sie darüber gesprochen, wie alt er ist? Aber es wird sein.
Also weiß ich auch nicht. Aber es wird aber schon passen, irgendwie in die Richtung.
Wahrscheinlich wird das so Mitte, Ende 50 wird er sein. Und der wird wahrscheinlich auch hoffentlich in 15 Jahren noch genauso viel fahren. Also das ist ja das Coole daran und ist ja auch total gesund. Ich kann mir auch vorstellen, die Diskussion hatten wir ja auch schon oft, weil ich ja mit meiner Kraftattacke immer noch nicht angefangen habe, wobei ich jetzt tatsächlich schon 3-mal zu Hause was gemacht habe.
Du hast erzählt von diesem geilen Hinterhof-Fitnessstudio. Warst du da immer noch nicht?
Immer noch nicht. Man findet ja auch immer wieder gute Entschuldigungen. Aber es hat ja zur Weihnachtszeit hat's natürlich keinen Sinn gemacht.
Und natürlich.
Jetzt geht es natürlich auch schon wieder ins Trainingslager. Ich habe aber wirklich zu Hause was gemacht und habe dann wieder gedacht, Lunches ohne Gewicht, alter Schwede, und dir knallt der Hintern weg für 2-3 Tage. Das ist einfach, also Krafttraining, und so bin ich drauf gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass Erik Zabel das auch macht.
Hab's. Oh, es ist schon wieder weg. 11.000 irgendwas Kilometer bin ich gefahren.
Guck mal. Und hättest du das gedacht? Nee.
Nee, das habe ich ja aber, glaube ich,
stimmt, haben wir die magische,
erzählt.
Magische 10.000.
Das ist das erste Mal 10.000 gebrochen habe.
Ja.
Das sind 52% mehr im gegenüber 2024. Ja. 11.110
bin ich. Prozent mehr?
52% mehr als 2024.
Ja, guck mal. Das heißt, du bist in dem Jahr, in dem du den Ironman gemacht hast, ja, aber da bist du dann so viel gefahren wie ich. Knapp 7.000.
Genau. Nee, 6.
50% mehr, 7.000.
52 mehr. Ich habe jetzt 11.000. Also 5,5 bin ich davor gefahren das Jahr.
Nein, dann wären das 100% mehr.
Ach
du
ja,
bist so ein, du bist so ein Mathe-Genie. Aber ist nicht schlimm. Ah.
Hoffentlich kriegt das wieder nicht von mir.
Ah, herrlich. Egal.
Hast du natürlich absolut recht. Ja, so viel wie du.
Genau. Bisschen weniger. Aber ich, also das finde ich immer ganz faszinierend, wenn man halt einfach wirklich das ganze Jahr überfährt und dann halt auch, keine Ahnung, sitzt halt zweimal pro Woche auf dem Gravelrad, kommt halt auch ein 100er zusammen. Klingt jetzt nicht so viel pro Woche, aber sind dann im Monat halt auch 400 und das ziehst du den ganzen Winter über durch, dann bist du schon bei 1200. Und was bei mir, ich habe es gesagt, tatsächlich einzahlt, sind halt einfach die Camps, weil dann kommt in so einer Woche dann schon mal irgendwie 400-500 Kilometer zusammen und dann bist du halt in zwei Wochen schon bei 1000 Kilometern. Und das machst du dann zweimal, dann bist du schon bei 2000 Kilometern, die dann noch on top kommen.
Ja, total.
Das macht schon viel aus. Und ist
ja, und dann nochmal ein paar geile Rides im Sommer, weißt du, wo du dann nochmal deinen 200er an die Ostsee machst oder so. Das sind ja dann auch so.
Ja, das ist halt tatsächlich, genau, aber das ist dann ja irgendwie so ein, zweimal. Aber das ist halt auch wieder so ganz interessant, weil man dann tatsächlich das auch das ist, was halt vielen fehlt, die neu in diesem Sport sind. Und das, was man ja auch immer wieder sagt, dass du halt einfach, du kannst die Zeit im Ausdauersport halt einfach nicht aufholen. Das geht halt einfach nicht. Und ich wette, dass ein Erik Zabel, also ich hätte jetzt keinen Bock, mit dem 4 Stunden durchs Gebirge auf Malle zu fahren.
Oh, der hat wahrscheinlich so ein richtig...
Alter, der hat so ein Standgas, da kannst du 100% sicher sein. Der zupft einmal und dann bist du bei 300 Watt. Also das ist schon faszinierend zu sehen, was die dann halt einfach auch drauf haben. Ne? Das ist schon so... Also ich glaube, ja, der fährt Der fährt seinem Sohnemann um die Ohren, da kannst du aber von ausgehen.
Wenn er nur 3000 gefahren ist, jetzt auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Das ist, wie du gesagt hast, danach die Lebenskilometer, das ist halt einfach wie so ein geölter Diesel, wie so ein Taxi, was 1 Million Kilometer hat, weißt du? Das ist.
Gut, der sieht ja aber auch noch so aus wie früher. Der
hat total fit.
Zwei Kilo zugenommen oder so. Geil.
Ja, ja. Aber das fand ich, das gesehen habe, habe ich auch gedacht, boah, Vorbild. Das ist schon geil. Also mir geht es gar nicht um die reinen Kilometer, aber halt einfach. Jedes Jahr, Jahr für Jahr, einfach dran zu bleiben und weiter aktiv zu sein, Sport zu machen. Und das ist schon richtig.
Ja,
deine cool.
Passion halt so zu leben. Ne?
Ja,
das
genau.
ist ja letztendlich. Also, das ist ja auch das ist ja auch das Krasse daran, was, glaube ich, viele nicht nachvollziehen können. Da haben wir auch schon drüber geredet, halt, dieses Therapeutische, was Training halt auch ist, dass du halt einfach rausgehst und dich danach besser fühlst als vorher. Das können, glaube ich, die Leute, die das noch nie gemacht haben, einfach nicht nachvollziehen, wie du gehst 15 Kilometer laufen und es strengt dich nicht an, du bist danach nicht komplett platt, sondern dir geht es danach besser als vorher, weil dein Kopf.
Kann ich im Moment auch nicht nachvollziehen.
Aber halt vielmehr noch dieses, dass es halt wirklich einfach so diese Routine, dass du halt einfach, dass du halt so fit bist, dass du aufs Rad steigst, ein 100er fährst. Im besten Fall, stell dir mal vor, der kann dann wahrscheinlich auch noch so ein Powernap machen. Wie geil ist das? Der macht dann so ein schönes Lunch. Wahrscheinlich dann irgendwie kurz vorm Nachhauserollen auf Malle dann irgendwo auf so einem Marktplatz anhalten. Dann haust du dir dein Bocadillo rein und dann rollst du nach Hause, duscht, nimmst einen Recovery Shake und kannst dich nochmal 20, 30 Minuten hinlegen. Sensationell. Und dann beginnt die zweite Hälfte des Tages und du bist halt der König der Welt. Das ist
ja,
schon.
Das stimmt.
Und das kannst du dann auch mit 55, 60, 65, 70 vielleicht sogar sein. Also schon wirklich, wirklich grandios.
Nils zeichnet hier jetzt schon das. Das Leben, wenn die Kids aus dem Haus sind. Nils ist schon am Plan. Also Wohnungsangebote für Mallorca, schon mal an Nils.
Ja, aber das ist ja viele. Und letztendlich muss das ja auch gar nicht Sport sein. Ne? Das ist ja, keine Ahnung, wenn du die jetzt, wenn du hier, wie heißt der vom MA13 mit dem Kaffee?
Jan-Erik,
wenn du dir den anguckst, das ist ja auch sein Leben. Weißt du, fährt mit ein paar Leuten noch Rad, aber hat letztendlich da seinen Kaffee. Das lebt der total.
Aber wenn du den fragst, sagt er, aber mach niemals einen Kaffee auf.
Naja, aber wenn du ihn siehst, ich weiß nicht, ob das dann ein Social Game ist, ob das einer ist, der sich gut verstellen kann, aber wenn ich ihn irgendwie auf Fotos mal sehe, sieht er nicht unzufrieden aus.
Nein, auf gar keinen Fall.
So, also das ist ja schon auch, letztendlich geht es ja darum, tatsächlich deine Passion zu finden und wenn du, ich habe auch viel drüber nachgedacht, was du gesagt hast, dass du mich siehst mit 70, 75 dann doch wieder dichter an den Athleten dran und das ist tatsächlich so, also das wäre, also wahrscheinlich wäre das
so eine
sogar...
Eine große Villa auf Mallorca, die Zimmer
ich
hat,
sagen.
Die vermietest du an die
voll,
Athleten. So
voll.
Ein Pool im Garten, 2,25 Meter Bahn.
Ja, wobei, besser ist es noch öffentlicher Pool, weil dann hast du noch mehr Leute, mit denen du quatschen kannst. Weißt du, dann triffst du da...
In der Nähe vom Pool. Du musst nur langsam anfangen, weil es wird im Alter immer schwerer, dann Spanisch zu lernen.
Ja, aber da bin ich tatsächlich, ich bin relativ sprachbegabt. Und Spanisch ist ja jetzt auch nicht so die schwere Sprache. Also ich habe ja auch schon mal einen Volkshochschulkurs gemacht, so lange, bis es dann darum ging zu lernen. Bis es dann um die Form ging, dass es im Spanisch ist. Das ist ja wieder,
du redest dich im Kopf und Kragen. Du
aber ich, ja, ich habe ja
im Kopf, also,
aber das hast du ja auch schon erlebt.
Du hast gerade eine Silvesterpuffer, aber mehr kriegst du doch nicht hin.
Nee, doch, ich kann auch hervorragend nach einem Schwimmbecken fragen und sowas. Alles nur, wenn sie mir erklären, wie dann der Weg
Sag
ist. De donde es la piscina municipal, señor? Perdone, de donde es la piscina municipal? Und dann erklärt das halt und dann verstehe ich aber nichts.
Das ist si, und bist so schlau genau. Wie vorher. Nimmst doch wieder Google Maps.
Dann gehe ich weg und wenn er nicht mehr guckt, gehe ich auf Google Maps und sage, a la derecha, gracias, señor. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich da leben würde, würde ich Spanisch relativ schnell lernen können.
Ja, aber das wär's. So.
Du wächst mit deinem Umfeld.
Ja, auf jeden Fall. Aber deswegen sage ich ja, lass dir nicht zu viel Zeit. Mit 80 das noch zu lernen, wird schwer.
Ja, so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Also wenn ich mit 60 geht das dann schon noch.
Das sind 10 Jahre.
Ja, 10 Jahre.
9 Jahren.
10 Jahren. Was habe ich 60 gesagt oder was habe ich gesagt?
Ja.
Nee, das sind nur noch 8 Jahre. Scheiße.
Oh. 62 meintest du.
Ah, oh, Halleluja. Meine
62, das ist ja auch.
So, Nicky Boy, jetzt lass uns nochmal einen Switch machen, dass sich das auch lohnt für die jetzt bis jetzt noch dran geblieben sind. Was wollen wir nochmal Sinnvolles?
Ich habe mir was überlegt. Nils.
Trainingsmäßig, hast du noch was?
Ja, ich habe mir was Neues Trainingsmäßiges überlegt, was ich jetzt auch diese Woche, heute, weil wir den Podcast um 9.15 Uhr gestartet haben, funktioniert das nicht. Aber ich habe mir jetzt, auf der Rolle tatsächlich, also ich nutze die Rolle dann dafür, um meistens dann YouTube-Videos zu gucken, wo ich dann auch oft so, ich bin da auf so Videopodcasts jetzt gekommen. Da hat man nämlich noch was zu tun auf der Rolle, was zum Gucken gleichzeitig und nimmt noch was mit. Und ich weiß gar nicht mehr.
Ja. Ganz kurz auf Pause, weil das wollte ich noch sagen, dass als du von Lionels Video bezüglich der 12-20-Meter-Regelung gesprochen hast und wie gut das ist, da muss man tatsächlich auch nochmal ein Kompliment an Talbot Cox machen. Ich glaube, der schneidet die Dinger ja für Lionel. Vielleicht hat er das auch selber gemacht. Aber so in den ersten Jahren, gerade so die Musikauswahl, die war bei Talbot Cox ja echt so, wo du denkst, alter Schwede, das war so Spring Break vom Allerschlimmsten. Also da war er echt, hat er noch Potenzial gehabt. Aber auch nochmal für die es noch nicht gesehen haben, sämtliche Videos, Triathlon-Videos von The Feat, die er gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, aber jetzt sind ja noch 2-3 weitere Episoden rausgekommen. Das ist für mich gerade, weil wir haben uns ja auch vor Aufnahme des Podcasts darüber unterhalten, wie langweilig Instagram mittlerweile ist. Aber da muss man wirklich sagen, diese Triathlon-Videos, die Talbot Cox gemacht hat für The Feat über Hawaii oder über Triathlon. Das erste war, glaube ich, von Lionel Sanders, da haben wir drüber geredet, aber jetzt auch alle anderen Episoden, sensationell.
Ja.
Weiß nicht, ob du die schon gesehen hast.
Ja, klar, habe ich auch auf der Rolle immer geguckt. Auf der Rolle, also die haben so eine geile Länge, um die so zwischendurch zu gucken, weil die nicht zu lang sind. Auf der Rolle sind die mir aber viel zu kurz. Auf der Rolle gehe ich dann immer so, wenn ich eine Stunde fahre, will ich auch eine Stunde ein Video
die
gucken.
So, und
nicht
die sind 15, 20 10, 15
Minuten.
15 Minuten,
dann musst du 4 Videos raussuchen wieder, dann bin ich schon wieder gestresst. Also ich gucke mir da lieber dann irgendwie ein Video an, was dann eine Stunde ist oder anderthalb Stunden ist oder sowas. Also da muss es noch mehr von geben. Ich habe jetzt fast alle durch, die ich irgendwie auf meiner
richtig,
Liste hatte.
Richtig gut. Also gerade für die das noch nicht kennen, schaut euch das mal an auf YouTube. Ja. Auch dieses Narrativ, dass das dann halt einfach die Athleten sprechen. Das ist, finde ich, ein absoluter Gamechanger. Also das macht das Ganze halt wirklich nochmal viel, viel, viel spannender, weil das halt einfach so die Sichtweise des Athleten halt nochmal anders beschreibt. Richtig gut ist auch das von Taylor Nipp, wie sie halt über ihr Kona-Rennen spricht. Also es hat mich echt gecatcht, obwohl ich jetzt eigentlich gar nicht so der Riesen-Taylor-Nipp-Fan bin. Ich weiß gar nicht, warum. Aber das war richtig, richtig gut. Und auch gerade die Musik, also die hat er wirklich, finde ich, on point rausgesucht. Passt halt einfach richtig, richtig gut zum Storytelling. Und das sind gerade wirklich mal so Sachen auf Social Media, die richtig Spaß machen. So, also, was hast du dir
überlegt? Das kannst du dir auch noch angucken, die neuen Videos auf Pushing Limits. Einmal Lena Meissen, Hannes Butters, Caro Pole kommt noch und natürlich noch Rico Bogen. Das Geile ist auch, bei Hannes Butters gibt es nämlich in dem Video auch so Aufnahmen von seinem ersten Triathlon, wo er 5 ist. So
der Ach, krass.
VHS verwackelt, Home-Video-mäßig, richtig, richtig geil.
Ah, stark.
Also das ist so allein Hannes, so dieses Story-mäßig, dieses Video anzugucken und auch Lena, was sie sagt, auch wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen, kann ich nochmal verlinken in den Shownotes. richtig, richtig geile Aussagen und so Blickwinkel, die man auch noch nicht gesehen hat. Hat Julius richtig gute Arbeit gemacht. Aber was ich dann eben sagen wollte, ist, dann bin ich auf irgendeinen so einen Podcast gekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war, weil ich dann so viel geschaut habe. Aber da ging es um irgendwie, wie du es hinkriegst, in deinen Alltag Sachen, die dir wichtig sind, zu integrieren. Also wie baust du jetzt ein, wenn du sagst, ich will jetzt ein Buch schreiben oder sonst was? Ich glaube, das war dann das Beispiel, was der hatte im Podcast dann jetzt eben, wo er gesagt hat, also ich schreibe gerade ein Buch und letztes Jahr, 2025, habe ich reflektiert und ich habe es einfach nicht hingekriegt, weil ich dem keinen Platz gegeben habe irgendwie. Und dann war relativ schnell so die Aussage, wie er es dann jetzt angegangen ist, um das Ding fertig zu kriegen, war halt einfach, der hat sich von Montag bis Freitag in seinen Kalender ein fixes Datum, fixen Zeitslot eingebucht. Und da, die Zeit ist halt reserviert für Schreiben an diesem Buch. Und da werden keine Calls eingebucht, da macht er keine Mails oder sonst was, sondern da wird halt an diesem Buch gearbeitet oder er sitzt halt einfach rum, trinkt einen Kaffee, lässt die Gedanken schweifen und denkt halt über dieses Thema, über dieses Buch nach. Und genauso habe ich das jetzt dann, als ich es geguckt habe, das hatte ich letzte Woche irgendwie am Samstag oder so auf der Rolle geguckt und habe das sofort ab Montag angewandt und habe mir die ganze Woche einen Zeitslot für Training in den Kalender gelegt, wo ich dann keine Calls oder sonst was eben habe. Und habe dann eben die Zeit genommen, wenn ich Frieda, entweder ich oder Jana wegbringe, bis dann, also zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr, 11 Uhr, bis dahin ist halt dann ein Slot für Training. Wenn ich eher fertig bin mit dem Training, kann ich dann halt wieder was anderes machen. Aber das habe ich mir als Slot gesetzt, wo ich keine Calls und sonst was reinbuche. Und dann für mich so, dann ist halt dieses Trainingsding einfach schon mal weg. Ich habe ja dieses große Glück, wie du ja eben auch, dass man auch so ein bisschen selber sich die Zeiträume schaffen kann. Und bei uns ist ja auch so, jetzt ist mal eine Ausnahme, wir nehmen um 9 Uhr abends auf, oder ich sag mal, letztes Jahr 80-90% unserer Podcasts sind nach 20 Uhr aufgenommen worden.
Jetzt macht Jana da Yoga, jetzt geht das nicht mehr.
Genau, ja, gestern Abend hat Jana Yoga gemacht, deswegen konnten wir gestern Mist. Abend nicht aufnehmen. Nächste Woche blocke ich uns wieder 20 Uhr am Donnerstag. Das müssen wir vielleicht auch machen, einfach fix in Kalender eintragen.
Aber ich glaube, dass Jana das jetzt bei eurem Familienkalender geblockt hat für Yoga. Und da hat sie auch vor.
Nee, das war nur sagen. Einmal. Die war so, auch gestern okay. So, das war eigentlich zu spät. Und es war da nichts anderes mehr frei. Es ging da nicht anders.
Okay. Sehr gut.
Sie war zu spät dran, genau.
Gut für uns.
Mit dem Buchen. Nee, das war nur eine einmalige Sache, Nils. Ich kann uns den Slot zurückerobern. Und auf jeden Fall habe ich dann halt gesagt, okay, weil dann ist es für mich auch so morgens, Sport ist dann erledigt, ich habe ein 3-Stunden-Fenster, wenn ich weniger mache, geil, kann ich eher wieder die anderen Aktivitäten machen, mich an die Mails setzen, arbeiten, was auch immer. Und das war jetzt die erste Woche, hat das so geil für mich funktioniert und ich war so viel mehr produktiv als die letzten Wochen, wo ich halt immer so unterschiedlich die Tagesabläufe hatte, mich hingesetzt habe, irgendwie Mails gemacht habe oder Sport gemacht habe, dann geduscht, dann das andere und dann nochmal irgendwie Mittagspause genutzt, um Sport zu machen. Aber dann hast du was gegessen und dann, oh scheiße, ich wollte ja laufen. Ja, dann warte ich nochmal eine Stunde, bis es aus dem Magen wieder raus ist. Dann sitzt du aber an irgendeiner Sache, die du fertig haben willst. Dann dauert das nicht eine Stunde, sondern 2 oder 3. Dann ist es schon wieder so spät, dass Frieda aus der Kita kommt. Dann musst du dir erstmal Hallo sagen und zack, ist schon wieder irgendwie 18.30 Uhr, ist dunkel und das Laufen macht keinen Bock mehr, weil du hättest ja einfach den Slot auch vorher nutzen können, plus jetzt das halt vorher zu machen, dass ich halt einfach diesen Zeitslot habe. Danach kann ich halt einfach arbeiten, bis dann entweder ich fertig bin oder andere Termine ansteht oder was auch immer. Das ist für den Kopf wäre für mich so viel geiler und hat diese Woche richtig gut funktioniert, sodass ich das jetzt mal beibehalten will. Mal schauen, wie das so weiter funktioniert. Aber einfach, ich habe mir das wirklich in den Kalender, trage ich mir diesen Zeitslot ein und block mir den.
Aber ich glaube, dass das weg ist. Das ist tatsächlich das, was 99% der berufstätigen Athleten machen müssen. Bei mir ist tatsächlich das Problem, dass ich, wenn ich das mache, also ich müsste das dann auch als ersten Punkt machen. Was ich
ja, jetzt, du musst das jetzt machen und halt alles andere drumherum planen. Das ist ja genau die Herangehensweise. Ich bin genau wie du, dass ich auch erstmal so, ja, bei mir geht das nicht.
Nein, natürlich geht das. Ich erläutere jetzt nur einfach mein Problem, was ein absolutes Luxusproblem ist, dass ich jetzt tatsächlich dazu übergegangen bin, die ersten Athleten-Calls sehr früh zu setzen, um 8.30 Uhr, weil dann halt einfach auch viele noch erreichbar sind und ich dann tatsächlich einfach diese Möglichkeit habe, früh schon was zu machen. Und wenn ich danach dann ins Training gehen will, dann bin ich manchmal schon so wieder im Prozess drin, dass das nicht mehr funktioniert. Weißt du, dann dauert der Call, was bei mir halt häufig der Fall ist, länger. dann ist es halt nicht 9.30 Uhr oder dann fange ich nicht um 10 Uhr an, sondern dann, und dann habe ich halt auch ein schlechtes Gewissen. Also ich könnte mir jetzt keinen Slot reinstellen. Ich habe ja den Dienstagslot, der ist mir auch heilig irgendwie. Kommt auch ab und zu mal was dazwischen, aber in der Regel ist der mir eigentlich wichtig, weil ich da halt auch lange arbeite. Da habe ich dann ja abends noch einen Termin, der einfach bis 21 Uhr geht. Deswegen nehme ich mir da die Freiheit. Aber sich dann irgendwie um 11 Uhr einen Trainingslot reinzutragen, das fühlt sich für mich halt, wenn ich das öfter mache, nicht gut an. Ist aber eigentlich natürlich genau das Richtige, was aber total gut dazu passt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, weil ich auch weiß, dass du großer Fan von Leon Winscheid bist. Und ich habe mir die Lanz und Precht-Ausgabe mit den dreien angehört. Da war Leon Winscheid zu Gast. Und da ging es dann auch so um Neujahrsvorsätze. Ein ganz spannender Ansatz war, sich keine Vorsätze fürs Jahr zu machen. Das kam aber tatsächlich von Brecht, glaube ich. Sondern sich Monatsvorsätze zu machen. Weil es gibt ja gar keinen, es gibt ja gar keinen Grund, sich immer nur im Jahr zu rechnen, sondern man kann ja auch tatsächlich auch in Monaten rechnen. Und da ist natürlich das Smarte, dass du die das ist ja viel greifbarer.
Kannst du schnell erreichen und dann ist
genau,
positiv.
Genau, kannst du viel schneller erreichen. Und das Spannende ist ja auch, dass du nach einem Monat, ist es dann ja fast schon zur Routine geworden. So, und dann musst du dir gar nicht dieses Jahr vornehmen, sondern das ist halt einfach so, ich mache jetzt diesen Monat. Und jeder weiß ja, in der Regel geht es ja darum, irgendwelche Sachen im Positiven zu verändern. Also, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal den Dry January, weil das halt alle machen. Erzählt, ich weiß gar nicht, wer das ist von den dreien auch, dass er da mit seinem Weinhändler drüber gesprochen hat. Seitdem das so hip ist, kann der eigentlich den Januar zumachen. Das ist für ihn wirtschaftlich, ist es für den Weinhändler ein absolutes Desaster, aber das machen ja viele. Und in der Regel ist es dann ja so, dass wenn du einen Monat lang keinen Alkohol getrunken hast, dass du dann merkst, wie viel besser du schläfst. Das ist ja eigentlich so das Allererste. Und dass du dann ja auch sagst, ey, warte mal ganz kurz, warum soll ich jetzt eigentlich damit aufhören? Oder du hast deine Gewohnheit halt so verändert, dass du wesentlich weniger trinkst. Weil das ist ja das, was wir auch schon besprochen haben. Wenn du halt irgendwie mal abends mit Buddies ein Glas Bier trinkst und dann siehst du am nächsten Morgen deinen Recovery Score und denkst, boah, ey, das Bier hätte ich mir auch sparen können. Oder ich hätte ein alkoholfreies Bier bestellen können. Und das macht man dann ja oft. Also das ist ja tatsächlich so. Das heißt, so dieses Monatliche sorgt dafür, dass du eine Routine hast und dass dann das ganz schnell irgendwie zum Jahr wird oder du das ganze Jahr irgendwie ein bisschen einfacher gestaltest oder besser gestaltest. Aber was Leon Winscheid dann hatte, das fand ich ehrlich ganz gesagt ganz cool, weil das auch zu dem passt, was wir vorher hatten mit dem Social Media, dass du keine Vorsätze hast, sondern dass du, er hat es, glaube ich, Fucketliste genannt,
ja, ja.
Dass du einfach Habits streichst. Also ja. Dass du halt einfach die negativen Gewohnheiten, und so sind wir drauf gekommen, dass du halt wirklich sagst, nee, ich dezimiere jetzt Instagram auf 30 Minuten am Tag. Und gerade bei dir jetzt, der das ja auch beruflich nutzt, gut, da machst du vielleicht eine Stunde, aber sagst halt einfach, okay, dann mache ich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde arbeite ich, 15 Minuten scrolle ich doch nochmal rum und dann ist das Ding durch. Oder, weiß ich nicht, da fallen dir 1000 Beispiele ein, die du halt weglassen willst. So, und das finde ich ist halt auch total spannend, weil du dadurch natürlich einen unheimlichen Zeitgewinn hast. Und das einfach ganz häufig dann dazu führt, dass du wirklich Sachen, die halt einfach Zeitverschwendung sind oder so. Du musst jetzt nicht, es geht auch nicht um dieses durchoptimieren. Das finde ich halt auch total dämlich, aber gerade was du
das war ja aber sogar gegen das Optimieren. Also das hatte er in dem Programm, wo wir waren, nämlich auch diese Fuck-It-Liste.
Ach, du warst da bei dem Alles Perfekt, die Show.
Ja, genau.
Ja, weil da hat er drüber gesprochen und ja. Das fand ich ganz spannend. Also es war zum Teil auch relativ erschreckend. Ich glaube, er hat dann auch von dem Projekt da in Silicon Valley erzählt, wo du deinen perfekten Säugling quasi bestellen kannst.
Ja.
Das ist ja schon ganz schön erschreckend. Aber ja, stimmt. Aber ihr wart da. War sicherlich ganz cool,
da,
oder?
Das ist mir gerade. Wir hatten ja sogar schon drüber geredet. Ich hatte da ja sogar schon eine Sache hier auch mal im Podcast.
Stimmt.
Aber mir ist das diese Fuck-It-Liste auch gerade wieder angefangen, dass es genau gegen dieses Durchoptimieren und sonst was auch ist, sondern auch einfach mal sagen, nicht immer mehr ist besser und das ging nicht nur um Instagram oder um jetzt schlechte Gewohnheiten, Fuck-It. Sondern auch Sachen, die dir dann einfach mal zu viel sind oder sonst was. Also da einfach die Sachen, die dann einfach too much sind, einfach mal zu sagen, nee, diesen Monat mache ich eine Fuck-It-Liste oder dieses Jahr und davon will ich weniger machen oder die sogar ganz streichen. So, und das kann natürlich einfach sein, wie jetzt irgendwie auf Instagram sinnlos durch Reels scrollen und wieder da jeden Tag eine Stunde oder im Worst Case noch länger verlieren. Es kann aber auch was sein, zu sagen so, ja, mir immer alles offen zu halten, falls irgendwer einen Call will, dass ich dann, ne, kannst ja auf jedes Beispiel projizieren. Oder bei dir jetzt zu sagen, fuck it auf das schlechte Gewissen, jeden Tag 11 bis 13 Uhr ist mein Sportslot. So, was soll das? Ich bin selbstständig, ich kann mir selber reinlegen. Und morgens mache ich die Calls, weil ich die da erreiche. Deswegen mache ich da nicht meinen Zeitslot. Und mein Morgen ist mir heilig, ich will in Ruhe meinen Kaffee trinken und frühstücken. Da habe ich keinen Bock, irgendwie aus dem Bett zu hasten und Sport zu machen, weil ich bin nicht gezwungen dazu, ich bin mein eigener Chef. mach doch die Fuck-It-Liste und sag dein, gegen dein Gewissen. Ich mache das jetzt ganz bewusst und lege mir von 11 bis 13 Uhr den Sportslot. So, weil ja, eigentlich ist das ja sogar die geilste Zeit. Du bist wach, du bist schon ein bisschen durchbewegt, du hast gegessen, du bist gefuelt, du hast schon ein bisschen was erledigt und dann ist meistens auch so Tageslicht da, es ist jetzt im Winter, es ist hell. Das ist ja sogar eigentlich, für Sport wäre es ja sogar der beste Slot eigentlich, rein körperlich und mental.
Voll, total, ja, also definitiv. Also ich glaube, das ist halt, glaube ich, auch immer so ein bisschen zeitabhängig, wobei ich glaube, selbst auch Leute, die früh sehr, sehr gut performen, die würden in der Zeit am besten performen. Ich glaube, das ist wirklich so, vielleicht die, die extrem früh aufstehen, ich sag jetzt mal jeder, der so vor 6 aufsteht, irgendwie so 5 Uhr, die 5 a.m. Club, ich glaube, die haben um die Zeit dann wahrscheinlich schon so einen kleinen Dip, da hängen die ein bisschen und ich glaube, da wäre es jetzt nicht so gut, da irgendwas zu machen, das kann ich mir schon vorstellen, aber im Grunde genommen hast du recht, aber dafür ist mir das momentan auch, also dafür ist mir der Sport nicht wichtig genug. Weißt du, das ist, weil dann müsste ich so viel ändern gerade, also weil ich auch, keine Ahnung, 2-mal pro Woche mit Kasper dann um die Zeit schon irgendwo hinfahre. Das wird jetzt auch alles besser werden. Also der ist jetzt langsam, kommt er halt in ein Alter, wo er dann auch alleine zum Tennistraining beispielsweise oder zum Fußballtraining gehen kann. Aber jetzt ist das gerade so ein Slot, wo wir dann auch zusammen essen beispielsweise, was dann auch wieder, finde ich, total wichtig ist. Und da würde ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, zu sagen, Kasper bleibt bis 15 Uhr in der Schule, damit ich meinen Sport machen kann.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
So, weil ja, es ging ja auch gar nicht um dieses starre Konstrukt, dass es jeden Tag der gleiche Slot sein muss. Ne?
Genau, sondern aber einfach, worauf?
Mir ging es darum zu sagen, okay, ich setze mich hin, was ist mir wichtig? Und diese Sache, also quasi, ich plane Zeit für mich selber als allererstes
voll.
Ein.
Voll.
Und setze mir, das kann ja dienstags um 19 bis 20 sein, das kann donnerstags von 5 Uhr bis 8 Uhr sein, vor der Arbeit, was auch immer. Und diese Blöcke setze ich mir in den Kalender und ich weiß, die Zeit ist für mich. Und entweder mache ich da Sport oder ich sage, nee, ich habe mir einen Wecker gestellt, aber ich bin so müde, ich schlafe heute trotzdem aus. Dann ist diese Zeit halt bis 8 meine Ausschlafzeit und die ist dann für mich und ich kann sie so füllen, wie ich will. Aber dass ich diese Zeit mir nicht fremdbestimmt reinplanen lasse. So wie, da kommt jetzt die Anfrage und ein Call und ich gucke meinen Kalender, da ist nichts eingetragen, deswegen sage ich, ja, das passt, da habe ich Zeit. Sondern halt diese Blöcke zu setzen und dann zu sagen, so, ah, nee, da habe ich schon was im Kalender, da kann ich nicht. Muss ja gar nicht sagen, was es ist.
Das ist, glaube ich,
tatsächlich. Habe ich schon Termine.
Genau, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Punkt, der vielen helfen würde. Ich glaube, viele machen es auch. Also jetzt gerade, was das Training anbelangt, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Da schlagen jetzt wieder, wie gesagt, 99% der Hörer die Hände im Kopf zusammen.
Weiß ich gar nicht, weil also ich kenne wenig, die darüber reden. Und ich, für mich ist es jetzt schon in einer Woche so, dass ich es auf jeden Fall beibehalten will, weil es total geil sich angefühlt hat.
Haben wir jetzt aneinander vorbeigesprochen. Ich meinte jetzt einfach nur das aufs Training bezogen. Ach so. Weil so, wenn ich jetzt meine Athleten angucke, die ich trainiere, so leben die. Das wird gar nicht anders funktionieren. Wenn die nicht ihre 6 a.m., wenn da nicht der Wecker klingelt und um 6.30 Uhr sind sie im Becken, würden sie es nie schaffen, ihr Training durchzuziehen. Oder wenn sie dann auch, was ich halt immer wieder krass faszinierend finde, ist, morgens trainiert haben, vollen Tag hatten und dann um 20.30 Uhr, 21 Uhr noch auf die Rolle gehen oder durch einen Schneesturm laufen oder so. Wo ich echt sage, geil, das ist ein Spirit, den musst du auch haben, wenn du halt irgendwie ein großes Ziel für dich hast. Und das finde ich halt einfach wahnsinnig faszinierend. Ich glaube auch, da könnte man auch wieder hinkommen, wenn man halt ein Ziel hat, was einem persönlich so groß ist. Haben wir schon oft drüber geredet. Also so ticken halt der Großteil der Athleten, sonst würden sie nicht so an ihre Leistungsgrenze kommen oder ihr Leistungspotenzial abrufen. Worauf du aber hinaus willst, und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, ist dieses sich wirklich mal Zeit, Stunde ist schon, glaube ich, echt ein toller Luxus, aber es kann ja auch einfach nur eine halbe oder eine Dreiviertelstunde sein, die du wirklich für dich investierst, also investieren klingt jetzt so hochgetragen, aber du weißt, was ich meine.
Ja, voll.
Und da dann auch nicht unbedingt Sport machst, sondern einfach mal sagst, nimm mir einfach eine Stunde, weil es halt eine Stunde, in einer Stunde kannst du auch viel machen, dass du wirklich sagst, ich habe eine Stunde, vielleicht bei vielen dann irgendwie jeden zweiten Tag, wo ich Me-Time habe, die trage ich mir wirklich ein, da kann auch keiner reingrätschen und da ist es dann völlig egal, was ich in dieser Stunde mache. So, und das ist natürlich etwas, was super, super viel wert ist. Also das, was auch wirklich unglaublich viel bringt, weil das halt so ein Luxus ist, wie viele, also das weiß ich immer noch so, das war zu meiner Profizeit, war das eigentlich einer meiner Sachen, die mir am meisten fehlen, dass ich mal mich einfach nur ins Café gesetzt habe und alleine dann entweder gelesen habe und zu dem Zeitpunkt dann auch nicht vom Telefon gelesen habe, sondern mir dann wirklich irgendwie eine Zeitung geschnappt habe oder ein Buch gelesen habe oder halt einfach wirklich, keine Ahnung, mir die Leute im Kaffee angeguckt habe oder mir einfach nur mein Cappuccino gegönnt habe, dann auch oft, weil es dann irgendwie ein Stammcafé war, nochmal eine halbe Stunde mit dem Barista gequatscht habe oder mit dem Kellner gequatscht habe und dann wieder nach Hause gegangen bin. Und ich finde, so diese Stunde, die hat man jetzt in den letzten Jahren, spätestens in dem Moment, wo man dann Vater wird, hat man die weniger. Oder das ist ja dann, oder man nimmt sie sich einfach nicht.
Man nimmt sie sich nicht, weil wenn jeder jetzt mal sein Handy in die Hand nimmt und nach links wischt und sich die Screentime anguckt und
exakt.
Keine Ahnung, die halbe Stunde auf Instagram, die war doch jeder. Und sich dann mal zu fragen, was habe ich denn da eigentlich gemacht, da kann dir keiner sagen, was er gesehen hat in der halben Stunde auf Instagram.
Ja, oder auch gut, Tageszeitung lesen ist dann immer noch ein bisschen was anderes, lesen ja die meisten mittlerweile auch über Apps. Da ziehst du dann ja schon noch ein bisschen Infos raus, ob das positiv ist oder nicht, sei dahingestellt. Also ich bin ja auch teilweise großer Fan, sich von den Tagesnews fernzuhalten. Gibt es auch sehr viele Psychologen übrigens, die das empfehlen, weil man halt das eh nur sehr, sehr, sehr bedingt beeinflussen kann. Also in dem Moment, wo gewählt wird, kann man es beeinflussen. Ansonsten ist der Einfluss wirklich sehr gering, den der Individuelle hat. Was halt das Weltgeschehen anbelangt, ist aber halt tatsächlich und gerade auch jetzt extrem für negative Energie sorgen kann. Und da gibt es wirklich sehr viele Psychologen, die sagen, eigentlich braucht man sich die Tagesnachrichten gar nicht anzugucken. Da fühlt man sich auch immer schlecht, weil man denkt, man ist uninformiert. Und ganz an einem vorbei geht es ja doch nicht. Aber da ist schon auch wirklich was dran. Also dass halt einfach diese negative Polung und diese negative Energie bei dem ganzen Wahnsinn, der in der Welt gerade passiert, egal an welchen Fronten das ist schon so, dass das mit deinem Gehirn halt doch auch einiges macht. Ne? Und man muss ja jetzt auch nicht blauäugig dann durch die Gegend laufen. Also man kriegt es ja meistens dann schon auch irgendwie mit Unterhaltung mit Freunden oder in der Family dann auch mit. Und das ist, finde ich, dann schon auch, da will man dann letztendlich ja auch gerne informiert sein und will ein bisschen Substanzielles sagen. Aber ich finde es schon auch krass, wenn man sich selber mal beobachtet, wie negativ einen sowas dann halt beeinflusst. Ne?
Voll. Da habe ich mal was super Geiles von einem irgendwo auch in einem Podcast gehört, wie er es macht. Er liest keine Nachrichten, weiß aber so grob immer Bescheid. Das geht bei mir jetzt leider nicht mehr. Das ging noch, als ich in Köln gelebt habe. Da hat er gesagt, da wo er seine Infos herholt, dass er so grob weiß, was passiert, ist, wenn er einfach zur Arbeit durch die Stadt geht, hängen ja überall von der Bild-Zeitung, von der Express oder sonst was, diese Automaten stehen da, standen in Köln auch immer noch. Und dann ist ja immer die Frontseite mit den 5 größten Schlagzeilen, was passiert ist. Die hat er gelesen, die Schlagzeilen, und wusste dann so grob, was passiert ist. Aber
Kölner Express.
Ja, genau. Und da hat er seine Infos dann alle hergezogen und wusste so grob Bescheid, musste sich aber das ganze Zeug, wie das du gerade beschrieben hast, nicht aufladen. Fand ich auch ganz smart.
Ist es aber, das stimmt.
Klar, es ging mir genau darum, so dieses, egal ob du es dann für Sport nutzt oder für was auch immer. Und bei mir ist es halt einfach auch, um noch mehr Struktur reinzukriegen, weil ich halt einfach so viel Themen jongliere. Und wenn du dann noch Sport machen willst und dann noch Zeit mit der Kleinen verbringen willst, der Kalender ist eh schon immer super voll. Und das war eigentlich auch immer was mich eher belastet hat, so ein voller Kalender. Aber es geht halt nicht mehr anders, als dass du damit arbeitest. Sonst würde ich halt alle Termine irgendwie
verbaseln. Nein, definitiv.
Das, was mir jetzt halt echt noch gefehlt hat, ist halt dieser Punkt gewesen, mir war es halt immer zu viel, jetzt da einzutragen, okay, von 11 bis 12 gehe ich schwimmen, von 14 bis 16 Uhr gehe ich laufen oder sonst was. So, das machen ja auch einige. Das weiß ich auch, weil du kannst zum Beispiel auch bei uns im Club, kannst du ja auch einen iCal-Export machen in der Trainings-App und das dann in deinen Kalender einfügen und dann entsprechende Uhrzeiten vergeben, wann du jetzt genau welches Training machen willst. Da gibt es die Rupser Bestie der Welt, da steht wahrscheinlich auf die Minute jeder Tag durchdekliniert, wann irgendwie was ist. Das ist für mich dann aber auch zu wenig kreatives Chaos und zu wenig Freiraum. Da fühle ich mich dann nicht mehr wohl. Da muss ja auch jeder gucken, was für einen selber funktioniert und gut ist. Aber mir ging es halt genau um dieses, einfach einen Slot zu haben, wo ich halt mir nichts extra reinbuche noch. So, ne? Und wenn ich mich in dieser Zeit hinsetze und sage, oh, ich habe so viele Mails, dann mache ich die mal weg, damit ich von dem Ding runterkomme. Oder ich mache die Steuer oder ich mache jetzt meinen Sport oder also gehe jetzt spazieren und höre einen Podcast. Oder also, aber diesen Slot zu haben, wo man halt mal Dinge reinpacken kann, die einem noch wichtig sind dann an dem Tag einfach. Und das werde ich jetzt mal so umsetzen und das wird auch mein Hauptslot sein, um dann eben den Sport unterzukriegen.
Das ist ja immer so bei uns beim Tuesday Ride dann halt mit den Boys, wenn dann halt irgendeiner einen Slot hat und du sagst, hey, warte mal ganz kurz, das geht nicht. Du kannst
ja
da nicht einen Termin.
Ja.
Du kannst
da, das ist du noch kannst besser, da nicht, dann ist noch so sozialer Druck von außen,
du,
noch
du kannst
geiler.
Da kein, du kannst da keinen Termin haben, wie du hast einen Arzttermin. Ja, wo monatelang, aber es ist doch Dienstag von 9 bis 11, das geht doch nicht. So, weißt du, das ist dann wirklich so bei uns, so dass dann halt immer, wenn da irgendeiner einen Termin hat, dann wird er angeguckt und das gibt's doch gar nicht, kann doch nicht wahr sein. Das ist natürlich, also klar, ist es, wenn du die Möglichkeit hast, ist es tatsächlich das Beste, was du machen kannst. Was ich jetzt wieder gemerkt habe in den Ferien quasi oder im Urlaub, was ich jetzt auch beibehalten habe. Gestern leider nicht, weil ich dann tatsächlich noch länger am Rechner saß und gearbeitet habe. Aber ich finde, was wirklich ein Gamechanger ist, und das ist, glaube ich, das, was jeder einfach mal ausprobieren kann, weil man es einfach auch sofort merkt, ist tatsächlich diese Stunde vorm Schlafengehen keine Screentime mehr zu haben. Und auch wirklich nicht im Bett dann auch auf dem Telefon oder auf dem iPad rumzuscrollen, sondern wenn man da noch was machen will, vielleicht ein Buch lesen. Also das ist ja, finde ich, das Allerbeste, um mal einzuschlafen, sich wirklich ein schönes, klassisches Buch und auch ein Seitenbuch, also ein echtes Buch, nicht auf dem Kindle oder so, sondern wirklich ein Buch zu lesen. Und das ist, finde ich, also das ist krass, wie sich das bemerkbar macht. Also wenn du, noch besser ist es halt wirklich, wenn du irgendwie die Zeit hast, dass du noch mit Leuten zusammensitzt oder mit deiner Family zusammensitzt und dann ins Bett gehst. Das, finde ich, ist irgendwie noch krasser, wenn du dann noch ein bisschen Zeit an der frischen Luft verbracht hast. Das habe ich jetzt auch wieder beim Rollenfahren gemerkt. Das ist mir auch wieder bewusst geworden, weswegen ich einfach viel lieber draußen fahre, auch bei schlechtem Wetter, weil ich halt einfach diese Frischluft, das ist einfach echt auch nochmal ein absoluter Gewinn, auch gerade wenn das Wetter nicht so toll ist und du das Gefühl hast, du willst eigentlich nicht raus, aber wenn du dann von der frischen Luft nochmal so durchgepustet wurdest, das ist einfach schon nochmal ein Unterschied, als wenn du drinnen auf der Rolle sitzt. Aber das ist natürlich immer die Frage, wenn du trainieren willst, dann geht es manchmal halt nicht anders, als dass du dann halt, wie gesagt, auch jetzt momentan auf dem Laufband halt läufst. Ich meine, so sind wir in den Podcast eingestiegen. Laufen ist gerade echt in Hamburg draußen schwierig. Ich will mir heute noch meine Spikes unterschnallen und mal gucken, wie das geht. Aber diese Frischluft, die gehört für mich halt auch dazu. Aber dieses eine Stunde vorm Schlafengehen einfach keine Screentime mehr zu haben, also diese 3-2-1-Regelung, die wir ja oftmals schon gesagt haben, 3 Stunden vorm Schlafengehen die letzte Mahlzeit, 2 Stunden vorm Schlafengehen das letzte Mal was trinken und 1 Stunde vorm Schlafengehen keine Screentime mehr. Ich weiß, das ist für alle die, die auch spät trainieren, gerade auch so dieses Essen und Trinken. Wenn du erst um 21.30 Uhr, 22 Uhr mit dem Training durch bist, dann hast du da natürlich keine Chance, vor allem wenn dann
am Screen.
Der, genau.
Auf der Rolle.
Ja, du, ich glaube, das ist.
Ich brauche Carbs währenddessen.
Ich glaube, dass das tatsächlich wahrscheinlich bei 80%, 90% der Leute ist das normal mittlerweile, dass sie dann halt beim Absolut. Essen, also bei mir auch, wenn ich alleine am Tisch sitze, dann habe ich mein Telefon dabei und scroll während des Essens nochmal irgendwie durch Training Peaks oder durch Social Media oder guck nochmal irgendwelche E-Mails an oder beantworte WhatsApp. Das ist ja eigentlich auch schon völlig krank, dass du nicht mal mehr in Ruhe essen kannst, ohne dass du irgendwie abgelenkt wirst. So, das ist schon crazy. Und das macht halt doch auch wirklich viel, ne? Also ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal sowas, wo man unglaublich viel rausholen kann. Jetzt sind wir wieder bei Leistungsoptimierung, aber letztendlich geht es ja darum, auch mehr aus dem Training rauszuholen und um halt irgendwie deine Ziele zu erreichen oder um halt einfach schneller unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass wirklich dieser Faktor Regeneration wird so stark begünstigt, wenn du mal Zeitslots hast, wo du halt wirklich nicht abgelenkt bist, also wo du wirklich auch mal mit dir bist. Auch dieses mit sich alleine sein, das ist ja auch etwas, also weswegen ich zum Beispiel auch beim Sport auf der Rolle höre ich Musik, aber ansonsten, ich höre ja nie Musik oder ich höre auch keine Podcasts. Also wenn ich jetzt Rad fahre oder laufe, ist nie ein Medium bei mir dabei, weil ich das halt einfach total schön finde, Ruhe zu haben. So, und ja. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was viele unterschätzen. Viele haben auch tatsächlich diesen Slot nicht. Ich glaube, das stellen wir uns dann in unserer Situation manchmal auch zu einfach vor.
Weil die nee, halt was heißt vorstellen?
Durchgetaktet sind.
Ey, voll, das gibt es ganz, ganz viele, das wird die Mehrzahl sein. Aber wir können ja immer nur, ich meine, da gibt es ja dann auch immer zwischendurch mal Kommentare, aber wir können ja am Ende immer nur über unsere Situation reden und wie
voll,
wir es machen.
Absolut.
Und was dann jeder da rausziehen kann oder nicht da rausziehen kann, das ist ja dahingestellt. Aber wir können ja nicht jetzt für einen sprechen, der 8 bis 19 Uhr im Büro sitzt, davor und danach trainieren will und irgendwie noch Family-Zeit haben will, weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. Ja. Da frage ich mich dann, also bei vielen, wenn man sieht, was sie trainieren und noch eine Family haben und einen Fulltime-Job, da muss der Job auch flexibler sein, als dann manche sagen oder so, weil das geht auch manchmal, wenn man das dann so liest, denkt man so, ja, klar, wie soll das funktionieren? Man kennt es ja von sich selber auch. Und wir haben schon so eine maximale Flexibilität und trotzdem rotieren wir auch den ganzen Tag. Also das ist dann schon so, dass ja jedes Leben, jeder Alter komplett unterschiedlich aussieht. Von einem, also es ist was anderes, ob ich einen Job habe, wo ich teilweise auch mal Homeoffice machen kann, auch freier gestalten kann, zu ich arbeite irgendwo in der Pflege oder als Arzt im Krankenhaus und bin wirklich an 24-Stunden-Schichten gebunden, wo ich vor Ort bin und nicht de facto nicht trainieren kann, nichts anderes machen kann. Also kein Alltag ist gleich. Wenn du jetzt hier 1.000 Leute hinstellst, sind es da 1.000 verschiedene Alltag. tägliche Sachen. Also da überschneiden sich die wenigsten. Aber ich glaube, dass du halt, wenn irgendwer darüber spricht oder erzählt, wie er es macht, kannst du ja immer gucken, okay, wie kann ich Dinge auf meinen Alltag anwenden oder wie kann ich, welche Sachen finde ich gut oder welche Sachen hörst du dir an und sagst dann auch, ja, würde ich komplett anders machen, weil es für mich anders besser passt. Aber das, was es ja immer macht, bei mir zumindest, wenn ich sowas höre, wie ich jetzt auch eben berichtet habe, ich habe den Podcast gehört und das ist für mich ein Impuls und ich überlege, wie kann ich jetzt vielleicht nicht eins zu eins das genauso machen wie derjenige, der drüber spricht, aber wie kann ich denn bei mir im Alltag einen Zeitslot für Sport, für Me-Time, für egal was es ist, wie kriege ich den rein? Oder ist mir das auch überhaupt nicht wichtig und ich merke, nö, so wie es ist, passt und ich brauche das gar nicht. Aber das ist ja auch geil, das zu wissen dann am anderen Ende und darum geht es ja immer, wenn du Themen aufmachst, auch wenn wir über Training sprechen, das ist ja auch nicht, dass das für jeden immer zu 100% dann das Richtige ist, das genau so umzusetzen wie Hayden Wild. Aber man kann sich angucken, okay, wieso ist Hayden Wild so stark und was kann ich mir vielleicht bei Hayden Wild abgucken und das in mein Training integrieren, um auch noch besser zu werden. So, es geht ja immer um irgendwelche Veränderungen oder irgendwelche Ideen, die man aufnimmt und dann schaut, wie passt das zu mir? So, und darum geht es ja immer. Ich meine, manchmal hat man das Gefühl, dass es manchen Leuten immer mehr, ich weiß nicht, ob es dann auch so an Social Media liegt, verloren geht oder so. Ich kann ja dann auch nur an Beispielen reden, was so bei uns reinkommt an E-Mails aus dem Club. Das wird halt auch immer abgefahrener. Also ich habe gestern eine E-Mail beantwortet. Nils, da lachst du dich kaputt. Da schreibt einer, beim Schwimmen, ich komme da überhaupt nicht weiter. Ihr müsst mir da unbedingt helfen. Da steht Kraularme und Kraulbeine. Was soll das denn sein?
Ja.
Also wenn ich das nicht mit einem eigenen ChatGPT, Google suche oder sonst was innerhalb von 3 Sekunden rausfinde, dann habe ich doch im Leben ein Problem heutzutage, oder? Also ich will da keinem zu nahe treten, aber das ist, wo ich mir denke, hui, 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 wo sind wir angekommen?
Er zahlt ja dafür.
Ja, na klar. Ja, ich beantworte das ja dann auch liebend gerne und
nein, ich weiß,
ohne zu werten, sondern ich habe ihm dann 2 YouTube-Videos rausgesucht und die geschickt. Aber am anderen Ende denke ich mir so, ey, du gibst es bei Google ein oder egal wo in deinem Telefon, was in deiner Tasche ist und innerhalb von 2 Sekunden hast du die Antwort. Wenn du mir eine E-Mail schreibst und die formulierst, das dauert schon länger, als die Sache selber kurz herauszufinden.
Ja, ja, nein, definitiv.
Also das ist Mitdenken hilft, wollte ich sagen.
Ja, aber das ist halt so, die Verantwortung wird halt gerne abgegeben. Ich finde, was viel spannender ist, und da wollte ich nochmal drauf eingehen, was du gesagt hast vorher, weil das finde ich tatsächlich auch, dass weil wir jetzt, du hast ein ganz gutes Beispiel gebracht, irgendwie der Arzt, die Ärztin, die halt 24-Stunden-Dienste hat und wo halt auch die Dienste permanent sich shiften und für die es natürlich super schwierig ist, eine gute Struktur zu finden. Und auch da kann man dann ja gucken, wie schaffe ich das, dass ich den Sport, mein Hobby, was mich ja irgendwie auch voranbringt, wo ich dann halt auch gerne eine gute Leistung abrufen will, wie kann ich das optimieren? Und da kann man natürlich dann schon auch sagen, solche Sachen wie, wenn du halt trainierst, wenn du laufen gehst, versuch mal ohne Ablenkung zu laufen. Das ist dann ja zum Beispiel so ein Beispiel, weil das ist dann so, viele von denen hauen sich dann auch direkt Mucke auf die Ohren oder einen Podcast, weil sie auch sagen, ja, sonst habe ich nicht die Möglichkeit, den Podcast zu hören. Und das macht ja auch Spaß während des Trainings, man ist abgelenkt. Aber da dann vielleicht auch mal darauf zu gucken, was macht es mit mir, wenn ich aus so einer Nachtschicht komme und dann vielleicht wirklich mal so einen Lauf mache, ohne dass ich abgelenkt wäre, sondern tatsächlich wirklich nur laufe, mich auf meine Atmung konzentriere, mich auf meinen Rhythmus konzentriere oder vielleicht auch einfach nur wirklich eine Stunde stumpf vor mich herlaufe. Das kann halt unheimlich viel mit einem machen und das stimmt natürlich schon, dass man viele Anregungen hat und was ich dann halt immer ganz wichtig finde, ist, dass man, das merke ich so bei mir, dass man relativ schnell auch dann dabei ist und sagt, nee, das ist nichts für mich, weil man das halt 1-2 Mal probiert hat und das dann irgendwie unbequem ist. Also es ist ja auch immer bei den schlechten Angewohnheiten, sind wir wieder bei der Screentime, dann ist man natürlich dann doch auch relativ schnell wieder davor, dass man sich dann doch das Telefon schnappt und sagt, ach komm, ich gehe dann doch nochmal zum Einschlafen und gucke nochmal so ein bisschen durch. Das darf man dann halt auch nicht verfluchen, aber dann kann man sich halt vielleicht daran erinnern, am nächsten Tag zu sagen, nee, irgendwie, ich lasse es halt doch weg. So, und ich finde, ja, man muss halt manchmal auch den Mut haben zur Veränderung, dass man nicht nach 2-3 Malen und sagt, das ist nichts für mich, sondern dass man das dann halt nochmal probiert und nochmal probiert, so wie ich jetzt.
Ja, oder Regeln, wie uns Game Changer für mich war da, also ich habe früher das auch gemacht, dass ich dann im Bett lag und da noch gescrollt habe und dann natürlich scheiße gepennt habe. Und Game Changer war einfach, wenn man runtergeht, das Handy unten zu lassen oder halt eben im anderen Raum zu lassen. Und ja. Handy, also Schlafzimmer ist halt Handy- und Tablet-Verbotszone. So.
Ja, genau.
Einfache
genau.
Regel. Absolut. Und dann ist es schon mal besser. Aber trotzdem ist es so, was du gerade gesagt hast, erwischst du dich dann auch manchmal noch so oder abends beim Zähneputzen dann auch noch mal schnell irgendwie was zu ballern, was natürlich auch dann 10 Minuten bevor du oder 5 Minuten bevor du schlafen gehst, komplett kontraproduktiv ist. Da kommt nichts, was ich davon mir reinballer, merke ich mir. Da ist nichts Sinnvolles, was ich mir da angucke. Das ist einfach. Aber dann denke ich mir auch, was bist du für ein Spacken auf gut Deutsch? Was machst du hier schon wieder? Dann lege ich es weg und merk's dann aber. Früher hätte ich dann aber weiter durchgezogen und im Handy im Bett noch weitergeguckt. Aber dadurch, dass wir das Handy jetzt einfach im anderen Raum haben, realisiere ich das auch. Und am nächsten Tag versuche ich das halt dann zu vermeiden und das Handy vielleicht schon mal eine halbe Stunde optimalerweise vorher wegzulegen und nicht wieder anzupacken und an Ladekabel einfach anzuschließen. Dann ist es erledigt. Aber zwischendurch
Sei ehrlich, Nicky Boy, seitdem schläfst du 5-mal pro Woche auf dem Sofa ein, weil da ist kein Handy, da ist keine Handyverbotszone.
Nee, zum Glück nicht. Also das ist wirklich gut, das Ding. Aber eigentlich könntest du es natürlich noch viel besser machen, dass du sagst, okay, wenn du sagst, für mich jetzt einfach, ich bringe die Kleine ins Bett oder einer bringt die Kleine ins Bett und parallel lege ich mein Handy schon in einen anderen Raum, dass du dann halt wirklich abends, keine Ahnung, selbst wenn du noch auf dem Fernseher anguckst, aber dass du da nicht mit Second Screen auch noch unterwegs bist, und dir wieder was reinballerst. Am Ende ist es ja, da habe ich auch wirklich viele Videos in letzter Zeit zugesehen, weil du hast es eben angedeutet, wir haben vor dem Podcast immer gesprochen, dass mir auch aktuell selber so dieses Instagram-Ding, es ist für mich super wichtig, weil ganz viele eben auch mittlerweile auf Instagram schreiben, wenn sie Fragen haben zum Club, wenn da Probleme sind, sonst was. Also es ist echt ein Support-Tool auch. Plus wir posten da auch unsere eigenen Sachen. Aber jedes Mal, wenn du dann da fertig bist, hängst du halt wieder in dieser Glücksspiel-Real-Maschinerie fest und ehe du dich versiehst, bist du da und es sind wieder 10, 15, 20 Minuten weg. Und du denkst dich so, oh, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Da wollte ich gar nicht hin. Oder, ich musste noch die DMs beantworten, dann mache ich das Ding auf und dann gehen sofort die Videos los und ich wollte eigentlich aber unten auf diesen Nachrichten-Button klicken und auf einmal 10 Minuten wieder weg, bevor ich das mache. Und das ist halt, diese Apps sind halt dafür designed, ne? Also ich meine, da sind die mächtigsten Unternehmen aus dem Silicon Valley, die genau diese Dinger so bauen, dass sie deine Zeit rauben und dass sie dich da reinziehen. Und das funktioniert halt natürlich einfach katastrophal gut. Und ich bin jetzt dazu übergegangen auch zum Beispiel, ich habe mir so ein Tool gekauft, wo ich jetzt monatlich Geld für bezahle, dass ich diese ganzen Nachrichten am Laptop bearbeiten kann. Dass ich gar nicht Instagram öffnen muss.
Ach, cool.
Sondern dass ich am Screen, am Laptop aufklappe, wie eine E-Mail, also wie Customer Support Sachen einfach auch am Screen beantworten kann. Und das ist schon mal für mich ein Gamechanger gewesen, wo dann ich wirklich dann auch sage, ey, ich klicke nicht mehr 3-mal am Tag weg, dieses Instagram, deine halbe Stunde Screenzeit ist zu viel. Ah, nochmal 15 Minuten, nochmal 15 Minuten, nochmal 15 Minuten. Ah, heute kein Limit. Das ist sonst auch immer die Regel gewesen. Und jetzt kann ich dann wirklich sagen, nee, dann das Limit ist da, ich gucke nicht weiter. Und wenn ich nur was beantworten muss, dann gehe ich an den Laptop und beantworte es da. Und dann beantwortest du die Sachen ja auch ganz anders.
Naja, nicht ohne Grund ist es jetzt in Australien beispielsweise verboten worden für die unter 16-Jährigen. Die werden irgendwelche Wege finden, da ein bisschen das zu umgehen. Aber es ist halt ein
ganz klares. Wie ist denn das bei Caspi eigentlich? Sind da schon welche mit Insta und so unterwegs in der Schule?
Na, du hast tatsächlich, also das finde ich auch ein bisschen erschreckend, du hast tatsächlich so ein, zwei Fußballer tatsächlich, die so ihre Accounts haben. Das ist dann aber natürlich von den Eltern irgendwie geführt, wo du auch so denkst, boah, ich glaube Insta noch nicht. Die ersten fangen jetzt an zu daddeln. Zu daddeln. Also dass sie halt wirklich irgendwie irgendwelche Computerspiele oder das ist dann ja Nintendo oder Wii. Ist das, glaube ich, was anderes. Blazy, genau, das ist dann, habe ich ja erzählt, diese Diskussion hatten wir auch, aber bei uns, da bin ich eher so, dass ich wirklich versuche, ihn so lange wie möglich fernzuhalten, wobei er dann teilweise auch auf dem iPad was machen darf. Also auch die Schule, die werden da ja auch, es gibt ja mittlerweile so Programme, dass wenn du halt Bücher gelesen hast, dass du dann so Fragen beantworten musst zu den Büchern und dann kannst du Punkte sammeln und sowas alles. Und das macht er ganz gerne, weil er halt einfach gerne liest. Und das machen wir dann natürlich auch. Also die sollen ja auch den Umgang damit lernen. Das hat er natürlich eh drauf. Aber also was halt wirklich so Spiele anbelangt oder Telefon anbelangt oder so, da versuchen wir schon, oder versuchen wir beide, ihn möglichst lange wegzuhalten, weil ich wirklich auch glaube, dass das bei den Kindern halt nochmal noch krasser ist als bei uns, weil die halt einfach Bewegtbild einfach, weißt du ja selber bei Frieda wahrscheinlich auch, wenn irgendwo ein Screen ist, gucken die da halt völlig gebannt drauf und das ist halt schon krass, was das macht. Ich glaube auch in China ist TikTok halt ganz, ganz extrem limitiert.
Ja, ist auch anders also, von den Inhalten. Nicht diese kompletten nutzlosen Trendsachen und so. Das habe ich auch was zu gesehen, dass die in dem gleichen Ding, was ich eben gesagt hatte, schon was ich mir angeschaut hatte, dass die ganz stark, was dir ausgespielt wird, sind Lerninhalte. Mhm. Also Inhalte, wo du wirklich dann irgendwas mitnimmst fürs Leben und Dinge lernst und diese ganzen so, keine Ahnung, irgendwer furzt in Wasserglas oder ich weiß es nicht, was ist so, ja, also ist ja voll damit, wenn du TikTok aufmachst, also Instagram, ich bin schuldig, ich verschwende viel zu viel Zeit da drin, aber TikTok habe ich mir einmal runtergeladen, weil ich dachte, wir brauchen das für Pushing Limits auch, da habe ich da ein bisschen was gepostet und wenn du da anfängst zu gucken, Alto Belli, also das war, da habe ich sofort für mich gemerkt, nee, diese App wird sofort wieder gelöscht und das ist mir egal. Das ging gar nicht bei mir. Aber ja, da ist diese ganzen Inhalte, blocken die da in China und haben da Lerninhalte wirklich.
Ja, ja.
Aber vielleicht musst du das auch mit Kaspi machen, auf sein iPad, was du ihm gibst, installierst du nur Training Peaks und dann kann er sich schon richtig mit Training beschäftigen und dann wird er richtig guter Trainer.
Dann hört er aber mit 12, dann hört er safe mit 12, 13 auf mit dem ganzen Scheiß, weil das gar nicht seins war, sondern meins war. Nee, das halt schon. Oh, das wäre echt, das wäre auch krass, wenn das so, jetzt stell dir mal vor, das wird irgendwie so ein krasser Gamer oder so. Es wird einfach das genaue Gegenteil.
Geil. Und dann wird er so, das Spiel, es gibt ja so Turniere, dann verdient er Millionen Preisgelder so. Als Gamer.
Genau, E-Gamer.
Und dann wirst du E-Gamer nicht der Hardcore-Assi-Papa beim Fußball, sondern so beim E-Game. Hau ihn weg! Mach ihn platt!
Das ist ja kein Sport. Da gab's ja
auch. Gib ihm Headshot!
Da gibt es ja auch schon viele Diskussionen, wo viele sagen, das ist auch Sport. Also da bin ich ja auch relativ deutlich. Was das anbelangt, werde ich wieder für gehatet, dass E-Games natürlich Hardcore-Sport ist, aber mit dem klassischen, meiner Definition von Sport haben E-Games nichts zu tun. So, aber nee, der soll schon machen, was er will. Und der hat ja auch Bock auf Sport. Also das ist ja das Geile daran. Der hat ja total Bock darauf und macht ihm Freude. Und ich glaube, letztendlich ist es ja doch so, das, was du den Kindern vorlebst, dass in Großteilen der Fälle machen die das ja auch, das sieht man bei sich selber.
Kopieren,
ja auch so.
Das siehst du ja. Frieda voll. Hat jetzt auch ein Laufrad bekommen und will jetzt immer dann Laufrad fahren, wie Papa Fahrrad fahren und so. Und
genau.
Das siehst du so krass, wie das dann kopiert wird. Und das ist ja auch was ich in diesem Project No Time dann auch angesprochen hatte in dem YouTube-Video. Was mir auch extrem wichtig ist, dass ich halt wirklich versuche, auch das eben vorzuleben. Und ja, bei Jana genauso, dass du eben aktiv bist und dass Frieda das mitbekommt, dass wir halt aktiv sind und Sport machen. So, und das ist schon. Weil ich auch genau das schon immer sehe, dass sie dann guckt und kommt rein, wenn ich auf der Rolle sitze, dann kommt sie sagen, Papi fährt Fahrrad und dann will sie immer meine Trinkflasche und trinkt dann aus der Trinkflasche und will dann auch immer das Wasser daraus haben und muss ich mal aufpassen, dass ich ihr nicht die Flasche mit den Carbs gebe.
Stimmt, dann dreht sie am Rad. Das wirst du sehen, Laufrad, das war bei mir echt so.
Gamechanger. Du kannst auf einmal mit der spazieren gehen, super
geil.
Nee,
was der Gamechanger sein wird, weil du wirst ja auch noch klassisch Fahrradfahren gelernt haben. Das ist ja wirklich das Krasse am Laufrad, weil die haben ja dieses Gleichgewichtsgefühl.
Ja, keine Stützräder mehr, ne?
Und die setzen, Stützräder gibt es überhaupt gar nicht mehr. Das Fahrradfahren lernen ist eine Sache von 2 Minuten. Wenn es gut läuft, ist es wirklich so, die müssen halt den Prozess des Tretens schnallen. Das ist natürlich was anderes, aber wenn du die anschiebst und ich glaube auch tatsächlich, da hilft es vielleicht sogar, dass sie dich schon ein paar Mal auf der Rolle hat fahren sehen, weil die dann halt einfach dieses Treten ja auch sehen. Also bei Kaspi war das echt so.
Die hat jetzt auch schon so ein Dreirad, so ein Trittroller mit so einem Ding, da tritt die schon.
Ja, Dreirad ist Kaspi nie gefahren, weil das ist dann wahrscheinlich wieder, was die Balance anbelangt. Weißt du, das ist ja so ein bisschen wie Stützräder.
Aber das hat Frieda jetzt vor dem Laufrad gemacht. Und da waren halt auch so zum Treten so Dinger dran. Genau. Und
aber das ist also
jetzt wird sie Laufrad.
Also diese Laufräder, ich weiß gar nicht, seit wann es die gibt. Also gibt es wahrscheinlich auch schon relativ lange, aber in unserer Kindheit gab es sie auf jeden Fall nicht. Und gerade wenn sie dann damit Berge runterheizen und so, das sieht dann immer ein bisschen gefährlich aus. Da muss ich dann auch meinen Helikopterpapa nach hinten anstellen, aber das ist halt schon cool. Und das ist halt krass. Also die setzen sich halt aufs Fahrrad und die können Fahrrad fahren. Also das ist wirklich eine Sache von innerhalb von 1-2 Minuten. Ich glaube, ich bin wirklich einmal hinterhergelaufen und dann habe ich aber gesehen, nee, der kann das. Und teilweise erschrecken die sich dann, dass sie es selber machen und fallen dann auf die Nase. Aber das ist halt einfach krass, dass die sofort Fahrrad fahren können durch diese Laufräder. Also das ist wirklich diese Stützräder brauchst du nicht mehr. Also auch jedes Mal, wenn ich irgendwie Eltern sehe mit Stützrädern, denke ich nur so, oh nee, don't do it. Aber du weißt natürlich nicht, ob die Kinder vorher Laufrad gefahren sind. Aber die Kinder, die Laufrad gefahren sind, die brauchen definitiv keine Stützräder, weil die können Fahrrad fahren. Also das ist wirklich total faszinierend, wenn du das vergleichst, wie wir das früher gelernt haben. Und wie schnell das jetzt geht. Also das ist schon total cool. Aber jetzt ist ja eh die Zeit, ich meine, da haben wir schon oft drüber geredet, finde ich so ab 2, 2,5, 3 ist es mit Kindern dann, boah, das macht so viel Spaß, weil die dann halt einfach immer mehr die Persönlichkeit rauskommt und der Radius ja immer weiter wird und das Feedback immer mehr wird und das ist schon, sie halt auch artikulieren können, wie es ihnen geht, was sie wollen, dass sie Hunger haben, dass sie aufs Klo müssen, egal was. Also es ist ja wirklich so cool dann und das macht schon wahnsinnig viel Spaß. Und ja, wie du es gesagt hast, das ist dann natürlich auch Zeit, die man halt mit den Kindern verbringen will. Und Nicky Boy, das war heute, was war das für ein Podcast? Also es war kein Sport-Podcast, würde ich sagen. War ein guter Start ins neue Jahr. Die erste Episode war so ein Recap von 25, das, was man normalerweise zwischen den Tagen macht. Aber das war jetzt mal so ein guter Vorsatzstarter ins Jahr. Denn, das ist ja schon krass, haben wir auch drüber geredet, nächste Episode bist du schon kurz vorm Abflug ins erste Trainingslager.
Kurz davor, deswegen habe ich mir auch überlegt, Nils, weil es kommen hier auch gerade immer noch weiter so ein paar, die ersten Trainingsfragen wieder rein, auch zum Thema Trainingslager und so. Das würde ich nochmal eine Woche verschieben, so dieses Thema Trainingslager auf den 23. Wenn ich dann auch im Trainingslager bin und du auch, dann können wir das
stimmt,
so
dann nehmen wir sogar
machen.
Mal wieder ans, mega.
Yes, und dann machen wir mega. Das Thema Trainingslager. Und nächste Woche hätte ich Bock nochmal so, weil, wie gesagt, schon so ein paar Trainingsfragen und so wieder hier reingeflattert sind. Ich wollte da aber noch mehr sammeln, dass wir da nochmal wieder so eine richtig geile Trainingsepisode machen. Und ich habe mir schon ein paar Sachen aufgeschrieben, aber alle, die hier zuhören, schickt doch eure Trainingsfragen an Nils. Gerne einfach mal per Instagram, per Mail, was auch immer rein. mail@pushing-limits.de oder bei Insta auf dem Pushing Limits Account. Dann sammle ich mal so ein bisschen, such die Besten raus. Und dann machen wir mal wieder so eine geile, nicht Frage-Antwort, aber so eine gute Episode zu Training und den größten Trainingsfragen, habe ich mir überlegt.
Das ist gut, freue mich drauf.
Ja,
und habe ich mir gedacht. Wie gesagt, danach dann tatsächlich, aber da ist ja die Frage, ob wir dann wirklich über Trainingslager sprechen. Ich glaube, das nehmen wir lieber nächste Woche auch rein, weil dann warst du ja schon eine Woche mit Johann im Plaitas und das wird dann eher wieder so eine...
Dann gibt es wieder gute Geschichten.
Ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt ja schon wieder, ich hast gesehen, Sepp ist ja jetzt auch gerade im Plaitas, da war ich auch überrascht.
Die fahren jetzt Gravel da auf dem Kanal. Ich habe auch gedacht, so, vielleicht müsste man auch einfach mal das Gravelbike mitnehmen, weil Straße kannst du ja trotzdem fahren, wenn du so diese, was sind das, Schwalbe G1 mit in der Mitte flach und außen nur diesem Profil nimmst. Dann kannst du ja gut auch schnell Straße fahren, bis halt 2-3 km/h langsamer, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Aber du kannst halt auch immer mal abbiegen und neue Straßen entdecken, weil ich habe, also jede Straße, die normale, habe ich, glaube ich, bin ich einmal gefahren auf Fuerte und kenne ich. Oder auf
alleine die Tatsache, dass du nicht über den Radweg rausfahren musst. Stell dir mal vor, was das für ein Game ist.
Du kannst einfach da über die Laufwege rausfahren.
Die Dirt Roads, genau.
Wie geil ist das?
Ich glaube, das macht richtig Spaß.
Und das sind diese breiten Gravel-Autobahnen ja eigentlich.
Voll, das ist ja, mehr geht nicht. Das ist
und direkt am Meer lang gibt es ja auch diese, und in den Süden runter diese Gravelwege, die wir noch nie gefahren sind.
Nein, voll, da kannst du, das ist ja gut. Das ist also, wobei Süden ist ja gar nicht so weit weg. Ich habe jetzt eher Norden, Coralejo, da kannst du natürlich auch, aber dann wird es,
glaube
ich...
Aber du bist ja am Sand, da kannst du, glaube ich, nicht so gut fahren.
Nee, und vor allem stell dir mal vor, du fährst dann diese 160, 180 Kilometer Runden auf dem Gravelbike, wie lange das dauert. Aber das kann Sepp doch mal machen. Schreib dem das mal, der kann da mal richtig schön...
Der hat ich habe schon mit ihm gesprochen. Er hat eine Route geplant, ich habe ihm auch gesagt, er soll mir die noch schicken, hat er noch nicht, das ist ein guter Reminder, ich schreibe ihm nochmal, weil die wollte ich mir angucken. Einmal komplett um die Insel, was dann auch 300 plus Kilometer oder sowas waren, mit allen Wegen raus und rein, die es gibt.
Und das will er jetzt machen, mit Lukas zusammen oder was?
Weiß ich nicht, oder alleine, keine Ahnung, dem ist es ja egal.
Der arme Lukas. Aber da musst du, oder? Da brauchst du aber auch eine Lampe, oder? Das kriegst du nicht, das kriegst du im Tageslicht, kriegst du das nicht hin.
Wahrscheinlich brauchst du da eine Lampe.
Nee, brauch definitiv. Aber definitiv, also wenn du jetzt alleine hinfährst, kannst du es natürlich gut machen. Im Camp nicht, weil das ist dann wieder die Voraussetzung, dass jeder, der mitkommt, ein Gravelbike mitkommt, dann wird es irgendwann super dekadent. Dann brauchst du dein Rennrad, du brauchst dein Zeitfahrrad und du brauchst ein Gravelrad, um ins Camp zu fahren. Das wäre ein bisschen zu viel.
Triathlon Gravel Camp.
Aber für dich
nur
jetzt...
Nur mehr schwimmen,
aber
Trails
für dich
laufen
jetzt,
und Gravel fahren.
Aber für dich jetzt ist das doch der Knaller. Das wäre mir. Also
ich brauche erstmal ein gutes Gravelbike. Ich habe ja nur meinen Crosser und der läuft im Moment nicht so. Der muss mal in die Werkstatt. Aber ich bin ja die ganze Zeit schon. Ich schleiche ja um ganz viele Räder rum und kann mich nicht entscheiden, wo ich jetzt zuschlage. Und dann, wenn ich mich entschieden habe, oder denke, ich habe mich entschieden, dann ist die Lieferzeit irgendwie 19 Wochen. Und dann denke ich so, ich will ja jetzt.
Aber das jetzt ja eh nie, aber jetzt hast du immer noch keins.
Also ja, jetzt, also in 7 Tagen werde ich keins bekommen. Da
aber ich habe es auch.
Ich mit dem Rennrad nochmal nach Fuerte. Aber nächstes Jahr fliege ich vielleicht mit dem Gravelbike mal hin.
Also ich habe es auch gesehen und habe gedacht, alter Schwede, das sieht schon wirklich cool aus. Wir hatten ja die Diskussion tatsächlich letztes Jahr in Girona, was ja auch ein Gravel-Paradies ist.
Da war ich ja schon im Gravelbike und das ist so geil.
Ja, aber wir waren ja erst einmal vorher da. Und ich finde, wenn du noch nicht oft an einer Location warst, weil das ist, finde ich, dann tatsächlich der Vorteil am Rennrad, dass der Radius einfach größer wird.
Ja, aber halt mit dem Gravelbike, die 2 km/h, die du dann schneller fährst oder 3, das ist jetzt nicht, dass der Radius sich um hunderte Kilometer erweitert.
Nee, aber wenn du ein Gravelbike hast, dann finde ich, hast du eigentlich auch mehr Bock auf Gravel zu fahren.
Stimmt.
Weil dann willst du weg sein von den Autos, dann willst du mehr in der Natur sein. Das ist halt der große Vorteil am Gravelbike. Und dann wird der Radius halt doch wieder kleiner. So, und ich bin halt in Girona noch so wenig Routen gefahren, dass ich halt einfach total Bock habe, das mit dem Rennrad zu machen. Aber die Diskussion war definitiv da und es ist auch wirklich, das fand ich auch das Coole an Mika, dass Mika halt auch gesagt hat, Mika Nut, dass er halt auch gesagt hat, er fährt jetzt mittlerweile im Trainingslager einfach lieber mit dem Gravelbike. Wie cool ist das? Also das ist schon wirklich echt einfach eine ganz, ganz tolle Alternative zur Straße. Ich würde sogar mittlerweile sagen, für Leute, die überlegen, in den Radsport einzusteigen, haben wir auch schon oft drüber geredet, glaube ich, oder wir zwei auf jeden Fall auch, da würde ich mir wirklich ein Gravelbike holen.
100%.
Und wird dann halt einfach, wie du es gesagt hast, Pathfinder ist ja auch so ein Reifen, den du auch super gut auf der Straße und im Gelände fahren kannst. Holst dir halt einfach so einen Mix. Oder du investierst halt ein bisschen mehr und holst wirklich 2-Satz-Laufräder. Hast halt einen Satz für die Straße, einen Satz fürs Gravelbike. Und dann hast du halt einfach, die ähneln sich ja immer mehr an.
Also ja, es gibt ja super viele Aero-Gravel-Bikes.
Voll, jetzt auch, also. Total. Also da gibt es wirklich keinen großen Unterschied mehr. Aber diese Freiheit halt abseits der Straße zu fahren, du hast halt einfach viel mehr Einsatzbereiche, das ist schon echt genial. Und ich meine, wenn du das hast, Nicky Boy, dann kannst du dir dann ja auch mal, wenn du auf der Straße einen geilen Ride machen willst, leistest du dir halt einen Satz Laufräder. Ja. Weißt du, das ist ja dann auch besser, einfacher.
Oder ich probiere einfach mal, wie mein Tarmac auf Gravel funktioniert. Da stehe ich dann nach 2 Kilometer mit einem Platten.
Das stimmt. Nee, aber das ist mir auch aufgefallen. Das ist mir auch aufgefallen, dass Sepp da mit Lukas, dass die beide mit Gravelbikes da sind und habe auch gedacht, das ist gerade auf Fuerteventura, wo ja wirklich die Routenauswahl, das ist ja, finde ich, so der große Nachteil an Fuerteventura, dass du halt einfach sehr wenig Varianz hast, was die Strecken anbelangt, auch immer das gleiche rausfahren hast von Plaitas aus. Das Wetter und die Location, die wiegt das Ganze auf, aber gerade auch bei einer Woche ist das überhaupt kein Problem. Bei 2 Wochen, da finde ich, sind die letzten Rides dann schon so, dass du echt denkst, oh, wieder über den Radweg raus und wieder über den Radweg rein. Und gerade auch am Anfang, fahre ich jetzt links oder fahre ich geradeaus? Okay, gut, da ist die Varianz wirklich sehr, sehr gering. Und da ist natürlich ein Gravelbike definitiv eine total geile Option. Also gerade auch, wenn man jetzt nicht hinfährt mit der Hardcore-Erwartung, dass du da aus dem Training das 100% rausholst. Also ich glaube, so für die Profis, das finde ich halt bei Mika so cool, dass er halt sagt, nee, ist mir egal, dann fahre ich halt die Intervalle. Vielleicht ist es ja auch egal. Also vielleicht, weißt du, ob du jetzt wirklich 4x10
Minuten
fährst.
Wenn du die Wattwerte erreichst, ist es völlig egal.
Das ist ja das, was...
Das ist ja physiologisch der gleiche Reiz. Das solltest du als Trainer wissen.
Das weiß ich auch. Aber das ist die Diskussion, die du ja auch mit Fred hattest. Wo Fred ja auch gesagt hat, wenn er dann 4x30 Minuten Zone 2 fährt, dann ist es letztendlich egal, ob er die dann wirklich 4x30 fährt mit 10 Minuten Pause oder ob er dann, weil der Berg halt 45 Minuten hochgeht, 45 Minuten fährt und dann die Abfahrt wieder runternehmen muss und dann halt kein Zone 2 fährt. Aber bei dann so Intervallen, keine Ahnung, 30-30er oder irgendwelche Race-Pace-Intervalle, wo du dann 40-30-20, 10 Minuten fährst, das ist dann ja schon ein bisschen schwieriger.
Ja.
Und das ist genau das, was ich meine. Oder ist das dann tatsächlich nur im Kopf, dass du halt sagst, nee, du musst die, also bei 30, 30, 30, 15, 40, 20, da ist es schon relativ wichtig, um das halt einfach hinzubekommen. Aber
die kannst du ja auf dem Gravelbike an einem entsprechenden Berg, der passt, fährt im Trainingslager auf Fuerte.
Voll, natürlich.
Also wahrscheinlich ist das sogar noch einfacher, weil der Berg dann, du fährst langsamer mit dem Gravelbike, dann hast du mehr Zeit bis oben und kriegst die Intervalle auch safe auf dem Anstieg hin und kommst nicht zu früh oben an oder was
die
auch 20, immer. Ne?
Die 20 Sekunden Pause wäre nur schwierig sein, wenn es halt steil ist.
Ja, aber da hast du ja noch halt leichteren Gang.
Nein, alles gut. Das ist also definitiv ist das gerade was Fuerte anbelangt. Also da habe ich genauso gesehen.
Mal gucken, ob wir jetzt hier einen neuen Trend auslösen, dass wir immer mehr Leute, oder wir nicht, sondern Sepp Breuer, und Lukas Löhr, ob die schuld sind, dass die jetzt einen neuen Trend auslösen. Ich habe noch nie ein Gravelbike auf den Kanaren gesehen. Höchstens mal ein Mountainbike, das so Locals auf Lanzarote, da die Trails fahren, also mit so einem Fully Mountainbike und dann da auch wirklich diese Vulkane runtergeballert sind. Das habe ich schon gesehen, aber ich habe noch nie ein Gravelbike auf den Kanaren gesehen.
Du hast recht.
Mir noch
dabei
nie
aufgefallen. Dabei ist das eigentlich das Rad, das ist ein Canario-Bike eigentlich. Nein, auch Lanzarote auch. Überleg mal auf Lanzarote, was du da für geile Strecken fahren kannst. Weil es ist ja auch nie so trailig, dass du ein Mountainbike brauchst. Nee. Also klar, wenn du jetzt irgendwie La Palma bist oder auf Gran Canaria oder du wirst auch auf jeder Insel irgendwelche Trails finden, wo du sagst, da wäre ein Mountainbike besser. Aber letztendlich muss man sagen, gerade weil du sehr viele dieser Dirt Roads hast, ja, auch auf, überleg mal im La Santa, da wo du läufst, am Wasser lang, das könntest du alles mit dem Gravelbike richtig geil fahren. Vielleicht ist es ein bisschen mit den Lavasteinen, musst du vielleicht ein klein bisschen aufpassen, aber ansonsten sensationell. Also wenn ich jetzt ein unorganisiertes Camp auf den Kanaren machen würde, also auf Fuerteventura würde ich, glaube ich, safe, also an deiner Stelle jetzt, wenn ich ein geiles Gravelbike hätte, würde ich das Gravelbike mitnehmen, weil du halt einfach, das ist ja ein ganz neues Camp.
Ja, genau. Ja, du kommst zur gleichen Location, du hast diese geilen Wettervorteile, aber du könntest nochmal die Insel komplett neu entdecken, was ja eigentlich das Coolste ist, ne? Wenn du
das ist genau das, was du beschrieben hast jetzt mit deiner Route durch Siebengebirge.
Ja, genau.
Also du setzt dich halt, du musst dich alleine hinsetzen und musst neue Strecken bauen. Das ist, wie cool ist das?
Das ist geil.
Du hast noch eine Woche Zeit, dir ein neues Gravelbike.
Oh Mann, du hast mir jetzt wirklich wieder so...
Nee, du hast damit angefangen.
Nils, wir müssen jetzt Schluss machen. Ich muss den Browser öffnen und muss mal schauen, Verfügbarkeiten. 5 Tage Gravelbike.
Gerade auch bei deiner Rahmengröße ist das doch eigentlich nicht so das Riesenproblem, oder? Oder werden die dann einfach in so limitierter Stückzahl produziert, dass du...
Nee, ich kann dir sagen, was mein großes Problem ist, warum ich auch noch nicht irgendwo zugeschlagen habe. In meiner Rahmengröße ist nämlich schon das Problem, ich bin Sitzriese. Ich brauche also bei den meisten Rahmen einen 130er oder 140er Vorbau. Ich fahre jetzt am Tarmac auch einen 140er Vorbau und die kommen ja immer mit diesen integrierten Cockpits und die sind dann 100 Millimeter lang. Das heißt, das Rad ist mir dann in Summe meistens zu kurz.
Zu kurz.
Mhm. Plus, was dann noch dazu kommt, erschwerend, ist natürlich ich müsste dann da noch wieder einen externen Lenker besorgen und den dann nochmal wieder umbauen, du musst das ganze Rad auseinanderbauen und mit der Technik dann mit Scheibenbremsen und Entlüften und sonst was, bin ich ehrlich, hätte ich jetzt wenig Lust zu, das Cockpit dann selber zu tauschen da am Ende des Tages und da bin ich vielleicht auch nicht so begabt genug zu. Und
dann musst du halt einfach dir eins aufbauen lassen, also da musst du einfach einen Rahmen kaufen.
Das dauert jetzt aber länger. Ne? Und dann Einzelteile und dann zusammenbauen lassen. Das wäre halt eigentlich die beste Lösung, was ich gerade auch die ganze Zeit überlege, dass ich mir halt entsprechende Lenker hole. Und was bei meiner Größe dazu kommt, einmal die Vorbaulänge und wenn du dann größer als Größe L gehst, dann ist der Lenker auch der standardmäßig, ich weiß nicht, warum die Hersteller das machen, der ist dann 44 mm breit. Also du hast dann wirklich einen Holland-Cut-Lenker da drauf.
Ja.
Also ich glaube, Rose ist einer der wenigen Hersteller, die den dann auf allen irgendwie in 40 mm wenigstens haben. Aber keine Ahnung. Was fährst du jetzt? 38? Oder hast du was?
Ich
36?
40 auch. Nee, rennen bei meinem breiten Kreuz 40.
Ja, auf 40 jeden Fall. Ja, also 40 würde ich ja auch fahren, aber halt dieser 44er, das ist halt so breit. Also ich müsste halt auf jeden Fall den Lenker tauschen.
Aber mach doch hier, wie heißt denn dieser Superschrauber da? Ist der nicht sogar bei dir in Köln, der Insta-Schrauber, dieser coole Dude?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich müsste ja trotzdem erstmal alles haben. Ich müsste jetzt mal ein paar Lenker haben, die Komponenten. Das dauert jetzt länger als 7 Tage.
Ah, Nicky Boy, nee. Da sind mittlerweile die ganzen Online-Händler schon gut aufgestellt.
Einzel?
Das kriegst du.
Ja, Rahmen
also.
Auch?
Nee, Rahmen ist natürlich Rahmen, der dir gefällt. Also auch, ich glaube, auch das würde gehen. Aber was halt so Groupsets anbelangt und Lenker und Laufräder, das geht doch mittlerweile super schnell.
Jetzt, ich muss jetzt hier beenden. Ich habe noch was vor heute.
Wie heißt der denn? Wie heißt der Dude denn?
Auf Instagram LedaFix.
Genau. Und das wäre doch, stell dir vor, der baut dir das Ding auf, dann richtig schön, das wäre doch mega.
Ja.
Das finde ich ist eine richtig gute Idee, Nicky Boy. Oh, da bin ich aber neidisch. Aber das ist auch gar nicht schlecht, weil wenn ich dann müssen wir eine Straßenrunde zusammenfahren, dann habe ich Materialvorteil.
Ach, darum geht es mir. Komm ich doch
darum geht es mir nur. Darum geht es mir nur.
Also ich prognostiziere jetzt mal, dass ich das in 7 Tagen nicht schaffe und mit dem
SL6
dahin fahre.
Liga. Da würde ich unterschreiben.
Ich habe mir das überlegt, ob ich es jetzt die Woche ganz entspannt sogar fertig mache, sauber mache und schon einpacke, dass das auch schon mal ganz entspannt erledigt ist und nicht dieses hektische einen Tag vorher, ich muss noch alles packen und dann kommen noch 6 Calls und ich wollte noch das machen und dies machen und ja.
Dann fällt dir auf, dass die Batterie beim Powermeter leer ist.
Exakt.
Nimm dafür immer welche mit.
Habe ich immer im Radkoffer.
Ja, ich weiß. Nein, ist ja auch, das ist ja auch ein geiles Rad bei dir. Ich meine, das ist ja auch, wie cool ist das auch, wenn man einfach so ein gutes Rennrad fährt, dass man keine Notwendigkeit sieht, sich irgendwie was Neues zu kaufen. So, wobei bei dir natürlich.
Ja, ich würde Scheibenbremse wäre jetzt schon.
Ich wollte gerade sagen.
Geil, aber
ich
irgendwie.
Sagen. Aber du fährst auch so schon auch, gut runter.
Und das ist schon wieder, es ist schon wieder jetzt auch so ein Punkt, wo es schon wieder geil ist, dass du eine Felgenbremse hast, weil es keiner hat.
Aber ich weiß es auch schon wieder jetzt. Du bist dann ja auch schon eine Woche da. Und dann fahre ich dann.
Kenne ich das alles schon wieder?
Und dann war, genau. Und dann die erste Abfahrt, dann mit Johann auch wieder, dann zieht ihr da wieder runter und ich habe wieder ein bisschen Mimimi, bremst dann wieder ein bisschen zu viel und dann. Gürke, was los? Oh, ich weiß es, ich weiß jetzt schon wieder genau. Wie
spar dir das auf. Darüber reden wir in 2 Wochen.
Schlimm, alles klar. So, schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.